Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon.
Einsteigemütter.
Es kann kein Zufall sein, dass Grundstück sich auf Mundstück reimt.
Den Gedanken hatte ich natürlich auch.
Klar.
Ich habe ja meistens Gedanken schon deutlich früher als du.
Was soll denn Follikel im Zahnpasta
empfehlen? Was empfiehlt ihr denn sonst?
Weiß ich nicht. Spanien.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo Sportsfreundinnen und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zu Folge 25.
Hallo.
Hey.
Bin ich auch gemein mit Sportsfreundinnen?
Nein, nur SportlerInnen.
Du hast aber nur weiblich gegendert, also du hast ja nur Frauen angesprochen.
Nein, da war ein großes I drin.
Wow, okay. Ja, herzlich willkommen bei diesem lebensbejahenden Podcast mit einer sehr langen Folge, die heute auf uns alle wartet. Ich weiß gar nicht, auf was ich mehr eingehen soll, auf die Länge oder auf die Emotionalität.
Wie beim Sex.
Wow. Ja, denn sie ist beides. Sie ist lang und sie ist emotional. Beziehungsweise bevor ich auf den Inhalt eingehe, möchte ich noch eine kurze Nachricht verlesen, die ich bei Instagram bekommen habe. Und zwar hatten wir in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr in welcher, so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, Gefühle von anderen ernst nehmen und nicht gut reden, ne? Sodass
ja.
Sowohl in der Kinderwunschbehandlung, wenn ich so Momente hatte, in denen ich irgendwie traurig oder verzweifelt war und wir darüber geredet haben, dass ich mich dann oft so gefühlt habe, wenn du mir so viel Hoffnung machen wolltest, dass du in dem Moment, dass aber meine negativen Gefühle nicht stehen bleiben dürfen oder nicht existieren dürfen, dass meine Therapeutin dann auch gesagt hätte, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis für den Umgang mit Kindern später ist, weil die in den meisten Fällen auch einfach nur ernst genommen und in ihren Gefühlen gesehen werden wollen. Und da hat eine Followerin oder Hörerin mir geschrieben, ich fand es sehr erleuchtend, als eine Therapeutin in einer Weiterbildung mal gesagt hat, die große Schwierigkeit ist das Aushalten der Gefühle der anderen. Nach dem Tod meiner Mutter fand ich es auch immer sehr schwer, dass alle mich aufmuntern wollten. Was ich wirklich gebraucht hätte, jemand, der sich neben mich setzt und dieses Scheißgefühl mit mir aushält und eben nicht versucht, es besser zu machen. Alle wollen ja gerne irgendwie helfen, aber vergessen dabei, dass das Anerkennen und Aushalten auch Hilfe ist, beziehungsweise man manchmal einfach nicht helfen kann. Und so ist es doch auch ein bisschen bei starken Emotionen von Kindern. Aushalten, dass das Kind sauer oder wütend oder traurig ist, das ist für mich total schwer. Außerdem, wenn mein Kind fällt, dann habe ich mir angewöhnt zu fragen, ist alles okay? So kann das Kind dann sagen, wie es sich fühlt und ich nehme nichts vorweg. Und wenn das Kind dann mal weint und eigentlich gar nichts Dolles passiert ist, dann frage ich häufig einfach, hast du dich erschreckt? Ja, ich mich auch. Und das fand ich so eine schöne Nachricht, vor allem mit diesem, ich glaube, darüber hatten wir auch gesprochen, wenn Kinder Situationen für Erwachsene vermeintlich überdramatisieren und man denkt, mein Gott, das war doch jetzt nicht schlimm, das dann einfach nicht ablenken, so nach dem Motto, nee, es ist gar nichts passiert, aber auf den Punkt eingehen, um den es wahrscheinlich wirklich geht, mit dem Erschrecken.
Ja.
Ja, fand ich irgendwie eine total schöne Nachricht und ich finde, sie hat sehr gut auf den Punkt gebracht mit dem Thema Tod, auch wo sie gesagt hat, manchmal geht es einfach nur darum, dass man jemanden an seiner Seite haben will, der das zusammen mit einem aushält. Der oder die Person, also die Person muss es gar nicht besser machen, einem irgendwas abnehmen oder irgendwas gut reden oder einen positiven Aspekt einer Situation finden, sondern einfach nur sagen, ey, das ist mega scheiße, was du gerade durchmachst und weißt du was, ich sitze hier neben dir und halte deine Hand und bin für dich da, ja. Fand ich eine schöne Nachricht dazu, wollte ich nochmal hier kurz verlesen. Aber jetzt würde ich sagen, habe ich so mitgemacht. Können wir einen Haken hintermachen und jetzt können wir zur Folge kommen, würde ich sagen. Und zwar, genau, dass sie lang ist, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, habe ich auch schon gesagt. Und emotional ist sie deswegen, weil wir haben sie einen Tag vom nächsten Embryotransfer aufgenommen. Vor dem ersten Embryotransfer unseres zweiten IVF-Zykluses. Das heißt, da war eh schon sehr viel, alles war sehr emotional aufgeladen. Und Es gab aber auch eine besondere Situation deswegen, weil wir tatsächlich einen Trauerfall in der Familie hatten und ich auf Tour gegangen bin und es ist alles quasi innerhalb von einer Woche passiert.
Alles gleichzeitig.
Es war alles gleichzeitig.
Alle drei zusammen.
All at once, every irgendwas. So heißt doch ein Film. Wie heißt er? Ich glaube, er heißt Everything All at Once. Das gucke ich jetzt nach.
Nicht drei Hochzeiten und ein Todesfall?
Ja, das so ähnlich war es. Ein Embryotransfer und ein Todesfall. Everything, everywhere, all at once. Genau so war es. Es war alles, es war überall, es war alles auf einmal.
Ja.
Und unter genau diesen Voraussetzungen sollte dieser Embryotransfer stattfinden. Was genau passiert ist, das hören wir uns jetzt mal zusammen an. Und wenn das magische Zeitreisegeräusch erscheint, dann fliegen wir alle zusammen zurück zum 13. September 2023.
Hallo Ariana.
Hallo Bene.
Na du?
Na? Hier sitzen zwei etwas angeschlagene Gestalten gerade vor Mikrofon. Gar nicht mal gesundheitlich, also doch mental. Man sagt ja mittlerweile auch. Oder
mentale
was heißt,
Gesundheit, sagt man.
Ja genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja, habe ich abgekürzt.
Wie?
Habe ich abgekürzt.
Wie denn?
Naja, du wolltest darauf hinaus, aber ich habe abgekürzt und einfach mentale
so, das
Gesundheit
hast du gut
gesagt.
Gemacht. Ja, weil auch die mentale Gesundheit gehört zur Gesundheit.
Ja.
Und deswegen sind wir angeschlagen, oder vor allem ich, mental gesundheitlich.
Ich habe Kollateralschäden.
Du bist ein bisschen davon Nutznießer, oder? Gibt es einen negativen Nutznießer? Ein Ne-Nu-Ni?
Wow, ja.
Ihr müsst wissen, ich weiß gar nicht, ob das in diesem Podcast schon rauskam oder zur Sprache kam, dass Bene so eine komische, ja, ich würde es schon als Störung bezeichnen.
Hallo, hallo, hallo.
Ist ja nicht, ist wertfrei.
Ja.
Oder?
Naja, Störungen sind schon
eingreifend.
Also wenn der Fahrstuhl eine Störung hat, fährt er nicht. Also dann macht er seinen Job nicht richtig.
Okay, du machst deinen Job aber auf eine komische Art. Defekt.
Das heißt, ich überspringe über den dritten Stock.
Spock. Nee, also Bene hat folgendes Feature.
Ja, it's not a bug, it's a feature.
Genau, wenn, ich weiß ja gar nicht, ab wo du das festmachst, weil es manchmal, also bei zusammengesetzten Wörtern oder bei längeren Wörtern, wie Nutznießer zum Beispiel, sagst du dann automatisch, ah, ein Nuni.
Mhm.
Oder man sagt, eine Eisenbahngesellschaft, dann sagst du, eine AIG.
Nee, AIBAG.
Oh Gott. Und ich weiß nicht, wo das herkommt und wo es hin will. Auch
nicht. Das sind die gleichen Synapsen, die für meine Genialität zuständig sind auch.
Okay. Sind die kaputt? Sollen wir die mal neu verkabeln?
Nö, geht.
Nö, geht. Ja. Okay. Jedenfalls, wie kam ich jetzt darauf? Ach so, Bene ist Nutznießer meines mentalen Schadens gerade. Nee, aber er bekommt das ist eine Tröpfcheninfektion, die du quasi von mir abbekommst. Wir erzählen ja jetzt was in den letzten, ja, ich glaube vor 3 Wochen haben wir die letzte Folge aufgezeichnet, was in dieser Zeit alles vieles passiert ist und dann wird sich, glaube ich, auch die aktuelle Stimmungslage hier ein bisschen erklären. Sollen wir das schon vorwegnehmen? Nee, oder?
Nee, die Spannung muss aufrecht bleiben.
Nein, nicht nur Spannung, sondern ich finde halt manchmal auch, für mich ist das manchmal richtig absurd, weil wir nehmen dann zum Beispiel jetzt wir sagen, was in den letzten 3 Wochen passiert ist und es ist so viel, es ist so eine krasse Achterbahn. Es gab richtig gute Nachrichten, dann gab es richtig schlechte, dann gab es okay Nachrichten, dann gab es richtig schlimme Nachrichten, dann wurden die Nachrichten noch schlimmer und morgen steht was an, was eigentlich ganz aufregend ist, aber das steht jetzt irgendwie unter dem Schatten dieser ganzen schlimmen Nachrichten.
Es ist ein bisschen wie so ein Film, der schlecht endet, aber es gibt den Hint auf eine Fortsetzung.
Auf einen eventuellen Plot-Twist. Ja. Und jetzt, genau, aber stimmt schon, einen Film guckt man ja eigentlich auch chronologisch an. Es gibt Filme, die fangen mit der letzten Szene an. Das gibt es ja auch ganz oft, ne? Dass so eine Trauergesellschaft steht auf dem Friedhof und man sieht, ist jemand gestorben, versteht gar nicht was, dann fängt jemand an zu schreien, dann sagt er, du wusstest, dass das passiert. Und dann rollen die in dem Film auf, wie es bis zu diesem Moment
und
zu
es ist Situation und in guten Filmen ist es dann trotzdem spannend die ganze Zeit. Nicht so wie in einem Tatort, wo am Anfang passiert der Mord, man sieht auch, wer der Mörder ist und da ist es einfach nur langweilig, weil die einfach dem hinterherlaufen.
Ja, das stimmt. Aber wenn es so wäre, dann müssten wir jetzt eigentlich auch schon vorwegnehmen, was am Ende...
Ist ja kein Tatort.
Ja, okay. Dann lassen wir das, aber wir wollen trotzdem bei den Regularien bleiben, sonst kommt jemand und schimpft. Denn es gibt einen Status, den wir...
Nicht schwanger.
Ja, aber so
die
viel
erste
Spoiler,
gute Nachricht. Hoppala, falsch rum.
Nee, diesen Spoiler möchte ich zumindest nicht vorwegnehmen, aber den möchte ich geben. Den gönne ich euch, den gönne ich uns allen. Es könnte sein, dass sich die Grundlage für eine Statusänderung zumindest morgen ändert. Ja, aber jetzt würde ich sagen, steigen wir ein chronologisch, oder?
So. Einsteige, bitte.
einsteigen mit der Abfahrt. Und zwar, in der letzten Folge hatten wir erzählt, genau, das war vor 3 Wochen, dass wir, oder ich hatte die Punktion, wir hatten einen recht guten Outcome. Mhm. Ich glaube, es waren 20 Eizellen, die entnommen werden konnten. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. 11 oder 9 konnten befruchtet werden? 9? Mhm. Warum habe ich irgendwie 11 im Kopf?
Weil es 11 ist von 20, der Rest von 9.
Ja? Ah, 11 konnten nicht befruchtet werden. Das ist schlau. Wow.
Genial, ne?
Ich halte mich an die negativen Sachen fest. Echt, ja, dann okay, dann waren es 9. Hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Und 3 davon sind eine oder 2 etwas verzögert. Nee, ich glaube, eine etwas verzögert. Ja. Waren 3 am Ende, sind zu Blastozysten geworden. Und
Blastozy.
Und unsere Ärztin hatte aber darum gebeten quasi oder den professionellen Rat gegeben, einen Zyklus zu pausieren und meinem Körper ein wenig Ruhe zu gönnen, damit ich nicht mit einer Überstimulation in eine eventuelle Schwangerschaft starte. Und genau, einen Zyklus auszusetzen und dann Ultraschalls zu machen, regelmäßige und so Stück für Stück vorzuarbeiten, von Termin zu hangeln, um zu gucken, wann ist der optimale Zeitpunkt für den Transfer. Genau, und dieses Telefonat haben wir an dem Mittwoch, war es, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, geführt. Und 5 Tage später, an dem Montag, war dann der erste Ultraschalltermin. Ah, stimmt, vorher stand aber noch was sehr Aufregendes an dem Wochenende, vor dem Montag, vor dem ersten Ultraschalltermin. Und zwar, ich hatte ja, das hatte ich doch schon erzählt, ne, dass ich mir...
Warte, ich will ein Geräusch machen, damit die Leute schon mal raten können.
Was es ist?
Ja.
Was für ein Geräusch machst du denn da?
Das ist das Geräusch.
Haben wir im Kino Biene Maya geguckt?
Entweder das. Ihr habt jetzt genau 3 Sekunden, um da zu sitzen und zu raten. 1, 2, 3. So, jetzt kannst du weitermachen.
Und jetzt sagen wir es? Funkloch. Nee, mein Tattoo stand an. Ja. Ah, so. Ja. Ich hatte schon erzählt, dass
und jetzt
ich so
alle kurz aufzeigen, wer es erraten hat.
Sollen die sich jetzt melden oder
ja,
was?
Jetzt, wenn
die
egal wo die sind.
Wenn die Auto fahren?
Dann mit beiden Händen. Und einem Fuß. Okay.
Der auf der Bremse, der auf dem Gas. Genau. Und zwar hatte ich ja die Idee, so für an diese ganze, als Erinnerung an diese ganze Kinderwunschzeit, die irgendwie ja viel mit einem macht, Höhen und Tiefen hat, eine Achterbahn der Gefühle, alle Emotionen sind erlaubt, da eine kleine Erinnerung zu schaffen, an meinem Körper zu tragen, mir die allererste Eizelle, die wir gewonnen und auch befruchtet und eingesetzt haben und die dann wieder von uns gegangen ist.
Die gewonnen, so zerronnen war die.
Genau,
quasi.
Die ist echt gewonnen und sehr, sehr schnell wieder zerronnen. Die mir an einer unauffälligen Körperstelle tätowieren zu lassen. Du hattest einen Kumpel gefragt nach einer Empfehlung. Der hatte dir eine Tätowiererin genannt. Mit der hatte ich gesprochen, die war wahnsinnig nett. Und mit der habe ich einen Termin ausgemacht. Wir hatten den schon mal verschoben, weil das wäre sonst rund um diese Punktion gewesen. Und ich glaube, ich hatte gar nicht im Kinderwunschzentrum nachgefragt, ob das geht, sondern hat im Internet nachgeguckt. Aber sie selber hatte auch gesagt, naja, mit OP und steril und Narkose und so, ist es jetzt nicht das Klügste, da irgendwie sich kurz vorher tätowieren zu lassen. Deswegen haben wir das geskippt und genau, es war deswegen, wäre es rund um die OP gewesen, weil sehr gefragte TätowiererInnen haben ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Terminen und sind meist, ich glaube, das war bei ihr auch so, ein halbes Jahr oder so ausgebucht im Voraus, aber die hat netterweise das dann an einem Wochenende möglich gemacht, also meinte, dass ich an dem Sonntag zu ihr kommen kann. So, jetzt war es aber an dem Freitag vor dem Wochenende und da rief mich eine Freundin an, die im medizinischen Bereich tätig ist und es war ihr super unangenehm. Ich habe das richtig rausgehört. Sie hat es mir nicht nur gesagt, ich habe es auch richtig gehört, die hat sich richtig gewunden am Telefon. Ja. Und sie meinte, dass sie jetzt tagelang mit ihrem Freund, der auch Mediziner ist, überlegt hatte, ob sie mich dazu kontaktiert oder nicht, weil sie nicht übergriffig sein wollte.
Ich kann mir bei den beiden auch richtig vorstellen, dass die so richtig hitzig diskutiert haben.
Ja. So was glaubst du, was wäre seine Haltung dazu? Was wäre seine Haltung dazu?
Seine Haltung wäre...
Weil er ist ja ein sehr guter Freund von dir wiederum.
Dass sie es einfach sagen soll, aber sie hat so ein bisschen sich
Angst,
gewunden.
Angst, mir auf den Schlips zu treten. Ja, genau, kann ich mir auch so vorstellen. Genau, und sie meinte, dass sie nicht übergriffig sein wollte, aber dass sie jetzt mir das doch mitteilen will, weil sie Angst hat sonst irgendwie, ja, dass ich da nicht einen Fehler mache, aber dass sie mich quasi nicht vorwarnt, obwohl sie Bedenken hat. Und zwar, dass sie nur sicher gehen wollte, ob das wirklich ein guter Zeitpunkt ist jetzt für das Tattoo, weil ich habe ja so in, keine Ahnung, 10, 14 Tagen, wenn alles gut geht, von dem Zeitpunkt angesehen, sollte ich ja einen Transfer haben. Und sie meinte, abgesehen, also einmal ist sie Medizinerin und weiß deswegen, dass die Entzündungswerte im Körper sich erhöhen, wenn du dich tätowieren lässt, weil da halt mit einer Nadel Tinte unter die Haut gejagt wird. Und sie weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie das wusste oder ihr Freund, dass professionelle FußballerInnen sich während einer Spielsaison nicht tätowieren lassen sollen oder dürfen, weil sich eben die Entzündungswerte erhöhen und dadurch sich die Leistung verschlechtern kann.
Okay.
Genau. Und ich finde, man merkt daran, wie sie das gemacht hat, es ist schon wieder so deutlich, der Ton macht die Musik, weil...
Ich will noch ganz kurz was sagen. Ja. Geil, dass du nicht wusstest, ob er oder sie das wusste mit den FußballerInnen. Also auf jeden Fall er. Das Riesenfußballfan hat ja mit Fußball nichts zu tun.
Keine, vielleicht weiß sie das ja trotzdem. Ich finde, wenn man Medizinerin ist, dann kann man auch so super random Fakten wissen, die eigentlich nichts mit deinem, die keine Überschneidung mit deinem Leben haben, weil es ein medizinischer Fakt ist.
Und sie ist ja auch Hockeyerin und deswegen könnte das vielleicht auch aus dem Zusammenhang. Egal, ich glaube trotzdem, dass er es wusste.
Ja, kann gut sein, keine Ahnung. Aber nee, ich wollte nur sagen, dass man daran wieder mal sieht, wie wichtig das ist, wie man das, was man sagen möchte, hervorbringt. Weil dieser gleiche, von ihr ja sehr gut gemeinte Grundgedanke, den kann man auch so ansprechen, dass er völlig in die Hose geht und total übergriffig rüberkommt. Oder so, wie sie es gemacht hat. Also sie hätte es gar nicht so vorsichtig machen müssen. Aber sie hat es halt wirklich auf so eine Art und Weise gemacht, dass ich mich null angegangen gefühlt habe oder bemuttert oder keine Ahnung, bevormundet, sondern ich war ihr total dankbar dafür, weil irgendwie, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ich hatte das bei der OP auf dem Schirm, aber nicht jetzt mit dem Transfer, der ja auch erst in 10 oder 14 Tagen sein sollte. Aber es hat gefruchtet. Ich hatte richtig Schiss dann auf einmal. Das hat sie geschafft. Und sie hatte mich am Freitag angerufen und am Sonntag wäre der Termin zum Tätowieren gewesen oder war der Termin zum Tätowieren. Und in meinem Kopf war das so, wenn ich jetzt am Sonntag zum Tätowieren gehe und ich frage dann in der Woche darauf im Kinderwunschzentrum nach, ist das eigentlich schlecht oder ist es okay? Und die sagen, das dürfen sie auf gar keinen Fall machen, dann müssen wir den Transfer mindestens einen Zyklus verschieben, wenn nicht sogar um ein 10. halbes Jahr, genau, aufgrund der Entzündungswerte. Da versaue ich mir ja schon wieder das. Deswegen muss ich die jetzt noch vorher fragen. Und wie das Leben so spielt, war es Freitagnachmittag, sodass das Kinderwunschzentrum, was natürlich schlecht zu erreichen ist. Ich habe es dann aber irgendwie geschafft, habe 1 Million Mal angerufen. Und die haben mir dann gesagt, dass meine Ärztin schon nicht mehr da ist, aber dass die eine Kollegin fragen und die mich dann anruft. Dann habe ich wie so eine Besessene auf mein Handy gestarrt, hab das nicht mehr aus der Hand gelegt.
Hast du auch nicht geblinzelt, hast du es so angehört? So ganz trockenen Augen.
Ich bin da noch, ich wollte einkaufen gehen, hab mich nicht getraut, ich stand vorm Supermarkt, hab mich nicht getraut reinzugehen, hab eine Viertelstunde davor gestanden und es war wie verhext. In dem Moment, wo ich gedacht habe, komm, die werden jetzt nicht genau in den 5 Minuten anrufen, wo du reingehst.
Ganz kurz, du wolltest nicht in den Supermarkt, weil das wissen die Leute nicht, in dem Supermarkt ist kein Empfang.
Stimmt, genau. In dem Supermarkt hat man keinen Empfang.
Könnte man einfach reingehen.
Ja, stimmt. Wow, das habe ich vergessen. Genau, in dem Supermarkt hat man keinen Empfang. Und genau, und dann habe ich gedacht, come on, die werden jetzt nicht genau dann anrufen, wenn du da rein bist. Geh rein, in dem Augenblick klingelt mein Telefon. Aber war ja noch perfekt abgewendet. Und die war total nett und musste ein bisschen lachen über diese witzige Frage. Und hat dann aber gesagt, nee, ist gar kein Problem, es ist alles gut. Vor allem, weil zwischen dem Tätowiertermin und dem eventuellen Transfer mindestens noch 7 bis 10 Tage gelegen hätten. Deswegen meinte sie, nee, können Sie gerne machen. Aber ich war trotzdem sehr dankbar, muss ich sagen, für den Einwand dieser Freundin. Klar. Weil ich bin bei sowas ja, dass ich immer sage, better safe than sorry. Weil wenn sie es nicht gemacht hätte, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich im Kinderwunschzentrum angerufen hätte, um dann einen Termin oder ich wäre beim Ultraschall gewesen, die hätten das dann am Handgelenk gesehen, gefragt, was hätten sie da gemacht, haben sie da gemacht? Ich habe mich tätowieren lassen. Wie, sie haben sich tätowieren lassen? Dann können wir doch den Transfer nicht machen. Ja, von daher alles gut. Genau, und an dem Sonntag war es dann soweit. Da sind wir dann zur Tätowiererin, die ja Elisa heißt, die hat einen Namen. Tintenstrich ist ihr Tattoo-Studio. Sind wir zu ihr gefahren. Ich kannte sie vorher nicht. Sie ist mir, glaube ich, schon bei Instagram gefolgt und hatte mir schon ein paar Nachrichten geschrieben. Aber wir kannten sie ja nur über die Empfehlung von deinem Kumpel. Die war oder ist so ein unfassbar lieber Mensch, hat sich ganz viel Zeit genommen. Ich meine, das hört man ja schon daran, dass sie extra am Sonntag das Studio aufgemacht hat, um mir diesen Gefallen zu tun. Also
das war ein chilliger Sonntag da.
Ja, es war echt richtig schön. Und die hatte vorher, ich hatte ihr gesagt, dass ich mir quasi ein Tattoo von der Eizelle wünsche und dass ich so einen Mix haben will aus realistischer Darstellung und abstrakt. Also genau. Und dass ich weder will, dass es aussieht wie jetzt so eine, als wenn jemand auf mein Handgelenk guckt und sagt, oh, da ist dir, glaube ich, eine Eizelle gerade aufs Handgelenk gefallen. Also so realistisch sollte es nicht sein, aber auch nicht so abstrakt, dass jetzt einfach nur ein Kreis zum Beispiel, ein runder Kreis. Ja,
kommt irgendjemand und wischt dir so übers Handgelenk. Oh, sorry, ich dachte, du hast eine Eizelle.
Ja, ich wollte, beides war mir, also das eine war mir zu real und das andere war mir zu abstrakt. Ich wollte genau was in der Mitte. Und das hat sie so toll gemacht, hat mir vorher mehrere Entwürfe gemacht, wo anhand derer ich mir einen aussuchen konnte. Und also ich hatte ihr von diesem Timelapse-Video, was wir von der Eizelle bekommen haben, von der ersten Punktion, habe ich ihr entweder einen Screenshot geschickt oder das Video. Und sie hat genau von dem Moment der ersten Teilung diese Zeichnung gemacht. Dann haben wir noch mehrfach so die Größe angepasst, haben geguckt, was eine gute Größe ist für das Handgelenk. Genau. Und dann ging es los. Und ich habe ja auf der anderen Seite am Handgelenk schon einen Hai. Den habe ich mir mal in Australien machen lassen. Deswegen wusste ich, wie sich das anfühlt. Das ist so ein bisschen so ein Gefühl, finde ich, als würde man mit so einer alten Gabel, so einer silbernen Gabel vom Flohmarkt oder so von Oma, so eine ganz große, so grobzinkig, so immer wieder auf einer Stelle kratzen.
Ah,
so
schön.
Ungefähr. Also es sind keine Höllenqualen, aber es ist ja schon sehr dünne Haut da. Ja, wie so, als würde man mit einer Nadel immer wieder über die gleiche Stelle fahren. Ja, war schön. Nee, aber alles hat wunderbar funktioniert und ich muss sagen, ich fand es irgendwie auch schön, dass es eine Frau gestochen hat, muss ich sagen. Weil das, also ich bin jetzt nicht solche Leute kenne ich auch oder solche Frauen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Die wollen alles nur mit Frauen machen. Die sagen, die möchten nur zu Ärztinnen.
Das geht nicht nur Frauen, sondern mir auch.
Wow. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich war deine Urologin.
Ja.
Nee, aber die gehen nur zu Ärztinnen. Die wollen auch, wenn die Sport machen, irgendwie nur von Frauen trainiert werden. Die möchten nur mit Frauen zusammenarbeiten. Und ich kann das total verstehen, wenn man irgendwie sagt, so, das ist das gleiche Geschlecht, das ist mir irgendwie ähnlicher oder da habe ich mehr Sympathien für oder ich möchte mehr Frauen fördern oder so. Bin ich jetzt normalerweise gar nicht so. Da bin ich offen für alle Geschlechter. Ich finde auch, die Minderheit Männer muss gefördert werden heutzutage. Aber bei dieser ganz besonderen Sache, bei diesem besonderen, das andere, das, den Hai, mit dem verbinde ich auch sehr viel, aber der hat jetzt nicht so eine krasse emotionale Tragweite. Die hat ein Mann mir da in Sydney gestochen. So. Aber bei dieser Eizelle, mit dieser Geschichte drumherum und so, und halt, weil es halt auch eine Frau ist, die Kinder hat, oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Es ist halt einfach...
Nicht mal Kinder, ja.
Nein, das weiß ich nicht, sondern einfach... Nein, ich meine nicht, ob man das Kinder nennt, sondern es ist auch eine Frau, die hat auch einen Zyklus, die kennt dieses ganze Kinderwunschthema, die weiß, wie sich das anfühlt, im Körper einer Frau zu stecken. Ich kann das gerade schlecht erklären.
Ja. Ich finde, du hast das total auf den Punkt gebracht.
Mann, jedenfalls fand ich den Punkt daran sehr, sehr schön.
Ja.
Und dann auch noch so eine einfühlsame...
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ging auch vor allem darum, wie sie halt
genau.
ist.
Genau, die war ganz, was heißt respektvoll mit dem Thema? Ich bin ja nicht so empfindlich, ich mache da ja auch sehr viele unpassende Gags unter der Gürtellinie drüber. Aber zwischen diesen ganzen Gags, auch die wir hier in den Podcast-Folgen machen, ist ja zwischendurch auch oft sehr viel Emotionalität. Die kommt hier vielleicht manchmal nicht so raus. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir in Momenten, wo ich jetzt zum Beispiel mal heule oder verzweifelt bin, rennen wir nicht beide schnell zu den Mikrofonen und machen das Aufnahmegerät.
Ich habe immer so ein Mikrofon in der Tasche und immer wenn du weinst, hole ich das schnell raus, ein paar O-Töne.
Ist ja auch okay. Es gibt ja auch Podcasts, es gibt ja auch Podcasts, da geht es irgendwie um Trauer oder sowas und da werden auch solche Momente mitgenommen. Finde ich auch, also völlig fein, alles gut. Aber das sind jetzt nie die Momente, in denen wir akut Podcast aufnehmen, sondern wir nehmen meistens dann auf, wenn wir uns danach fühlen und irgendwie denken, hey, jetzt könnte man mal wieder ein Update einfangen oder was Großes steht an und wir sagen so genau, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum wir in den Folgen, ich weiß gar nicht, ob wir abgeklärt wirken, würde ich jetzt nicht sagen, aber warum wir sehr humorvoll damit umgehen, weil die Trauer und Emotionalität quasi, die findet eher zwischen den Folgen statt.
Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So.
Da hat eine Freundin, die an Krebs erkrankt ist, mal zu mir gesagt, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht.
Okay.
Fand ich witzig.
Ja.
Ich finde, wenn es die richtige Person sagt, also wenn es jemand sagt, der betroffen ist, dass dann kann man mitlachen. Dann lacht man nicht über jemanden, sondern lacht man mit. Genau, und jedenfalls ist die mit diesem sehr also dann manchmal doch sehr emotionalen Thema einfach total schön in Anführungsstrichen umgegangen. Mhm. Und irgendwie, ich habe mich bei der wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt. Und ich muss sagen, es war auch irgendwie schön, weil es war ein Sonntag, die Straßen waren leer, es war überall total ruhig. Dann hat sie diesen Laden nur für uns aufgemacht. Wir waren alleine, du warst mit dabei, der Hund war mit dabei. Es war irgendwie so
Familienausflug.
Ja, es war ein Familienausflug zur Tätowiererin.
Ja. Werbung.
Du, Bene.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Ein Cityflitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal. 2-0. 20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Naja, und danach, das fand ich auch noch ganz interessant, dass es so auf einen Tag auch gefallen ist, habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen, die ist auch in Kinderwunschbehandlung, beziehungsweise war, mittlerweile ist sie schwanger. Und die hat nochmal so ganz andere Herausforderungen, weil die aus bestimmten Gründen nach Spanien musste für eine Eizellspende und auf diesem Weg schwanger geworden ist. Und ich finde es immer total bewegend, irgendwie mit ihr darüber zu sprechen, auch weil das nochmal so eine ganz andere Seite der Kinderwunschbehandlung ist. Mhm. Ich finde ja, fast jeder, jedes Paar, egal ob gleichgeschlechtlich oder gemischtgeschlechtlich oder wie nennt man das? Ja, also völlig egal, aber jedes Paar und selbst wenn wir jetzt Freunde von uns vergleichen, die Männlein und Weiblein sind, die sind auch nochmal in einer anderen Situation, weil jeder andere Diagnosen hat, andere Verläufe, andere kleine Hürden, Problemstellen und Baustellen irgendwie, die es zu überwinden gilt. Und ja, ich finde es krass, wie unterschiedlich die Geschichten da nochmal sein können. Und
Kinderwunsch ist ein bunter Strauß Blumen.
Es ist echt ein sehr bunter Strauß Blumen, ja.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch, wenn man bei uns da in der Klinik da sitzt, wahrscheinlich, wenn man so ins Wartezimmer guckt, selten der Fall, dass die Leute das gleiche Problem haben.
Stimmt, ja.
Also, auch wenn man bei vielen wahrscheinlich einfach gar nicht weiß, was es ist, aber es ist wahrscheinlich selten, dass es bei 5 Leuten im Wartezimmer so, ja, die haben das Gleiche, die behandeln wir jetzt gleich.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich auch noch relativ am Anfang, als wir da im Kinderwunschzentrum waren, das hatte ich, glaube ich, mal erzählt, da stand vorne an der Anmeldung eine Frau, die war vor mir dran, also die hat sich vor mir zu ihrem Termin angemeldet und dann sagte die Mitarbeiterin von der Kinderwunschklinik zu ihr, ah, sie sind zum zweiten Schwangerschaftstest da, ne? Hm. Und das Absurde ist, ich weiß, dass das eine total falsche Schlussfolgerung ist, aber einfach nur, weil ich sie da vorher noch nie gesehen habe im Wartezimmer, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass ihre Behandlungszeit dann nur sehr kurz war. Ja. Und das war genau mein Gedanke, dass ich dachte, ach krass, bei der ging es ganz schnell, anders als bei uns. Die hatte wahrscheinlich leichter lösbare Probleme. Oder die haben ja auch diese Wall of Fame, die, glaube ich, alle Kinderwunschkliniken haben. Oder mehrere sogar. Die haben mehrere Wartezimmer und Behandlungszimmer. Und in vielen davon hängt so eine Pinnwand, wo so die Geburtskarten von Paaren oder PatientInnen dran sind, die es geschafft haben sozusagen, die ein oder mehrere Kinder bekommen haben. Und jedes Mal, wenn ich darauf gucke, beim Blut abnehmen oder wenn ich auf irgendwas warte, dann geht es mir auch immer so, dass ich denke, ach krass, die, ja nicht, die hatten es leichter, das überhaupt nicht, das weißt du ja nicht, vielleicht waren manche da 9 Jahre in Behandlung, aber ich denke dann immer, die haben es geschafft, die wissen schon, dass am Ende des Tunnels Licht war und dass wir das ja noch nicht wissen. Und ich glaube, deswegen mache ich da so einen Unterschied, dass ich so denke, ja, ihr gehört zu den Glücklichen, die trotz Kinderwunschbehandlung und trotz dessen ihr da durch musstet durch das alles. Bei euch hat es dann am Ende geklappt.
Ja. Weißt du, was an der Wall of Fame noch hängt?
An dieser Kinderwunschklinik Wall of Fame bei uns? Lass mich überlegen. Da hängen so Geburtskarten. Da hängen ganz viele Fotos. Die Geburtskarten sind vor allem, sollen oft sehr lustig sein. Da steht dann sowas wie Kinderüberraschungsei und dann innen in der Karte ist dann so ein Kinderüberraschungsei, wo ein Baby rausguckt, oben der Kopf und links und rechts die Arme und Beine. Aber was sonst noch?
Ein Ausdruck von meinem Spermiogramm.
Wow, Bene. Wow. In der Mitte. Hast du das da hingehängt? Ja. In der Mitte,
ein Foto
genau.
von mir mit aber in dem Wichsraum mit runtergelassener Hose.
Nee, so ein, mit so einer Urkunde, wo der Bürgermeister von Berlin dir die Hand schüttelt. Ja. Ja.
Nicht die Hand.
Der nimmt dir so eine Probe ab, gerade auf dem Foto. Ja. Oh Gott, Bilder in meinem Kopf.
Ich musste für die Probe keinen Finger krumm machen.
Wow, 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 wow. So, zurück zum Thema. Genau, ich habe mich danach nach dem Tattoo, mit dem frischen Tattoo, mit der stechenden, pochenden, mit dem pochenden Handgelenk mit meiner Freundin getroffen. Genau, und finde das jedes Mal, wenn ich mich mit ihr treffe und wir darüber sprechen, krass und bewegend, halt nochmal so eine Geschichte zu hören, die so ganz anders ist als die von anderen Freundinnen und Bekannten von mir, die auch nochmal ganz andere Hürden hat und ja, also wie das einfach abläuft mit einer Eizellspende, finde ich schon krass. Oder auch überhaupt, was es so für Punkte nochmal gibt. Einmal den Ablauf, muss man wie gesagt ja im Ausland machen, ist in Deutschland nicht erlaubt. Da hat sie mir auch erzählt, es ist ähnlich wie bei der Samenspende, glaube ich, dass es da ähnlich ist, dass die MitarbeiterInnen von der Klinik dort auf Wunsch, also wenn man denen sagt, dass man darauf Wert legt, jemanden suchen, also eine Frau in dem Fall, ist ja eine Eizellspende, die optisch und charakterlich zu den Eltern passt. Das finde ich total witzig, aber ist auch total naheliegend und schön natürlich, weil viele, nicht alle bestimmt, aber viele wünschen sich wahrscheinlich ein Kind, was optisch dann auch in die Familie reinpasst und was jetzt nicht, also weiß ich nicht, zwei schwarzhaarige, also Vater und Mutter oder Mutter und Mutter oder Vater und Vater sind schwarzhaarig und dann haben sie ein rothaariges Kind. Da kommen natürlich schneller Fragen auf, als wenn das Kind jetzt optisch dazu passt. Ich glaube einfach, das war, ist bei meiner Freundin auf jeden Fall so, dass die sich das gewünscht haben, dass das quasi da dazu passt. Und auch charakterlich kannst du dann gucken, klar, das geben die Frauen, die dann spenden, selber an. Da musst du auch drauf vertrauen, wenn die sagt, irgendwie sie hat Humor. Das heißt ja nicht, dass sie witzig ist, sondern nur, dass sie einen Sinn für Humor hat.
Vielleicht war ist das ihre Art von Humor, das zu sagen, dass sie Humor hat, aber sie hat gar keinen.
So eine Meta-Ebene, dann gesagt, ist Meta-Humor, sagt sie dann.
Ausgezoomt hat die sich.
Aber was halt auch so eine Hürde oder so ein Side-Effekt davon ist, wenn du diesen Teil der Kinderwunschbehandlung hast mit Eizellspende, natürlich auch die Emotionen und die Struggles quasi meiner Freundin dazu, mit denen sich nochmal ganz neue Fragen auftun. Ist es überhaupt mein Kind zum Beispiel? Bin ich überhaupt eigentlich die Mutter? Das ist zum Beispiel was, worüber wir ganz oft sprechen und ich kann das total verstehen. Die ist nämlich, kommt noch dazu, selbst Medizinerin. Also das ist eine andere Freundin als die, die mich vor dem Tattoo gewarnt hat. Wir haben viele MedizinerInnen im Freundeskreis, fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Genau, aber die ist auch selbst Ärztin, also selbst Medizinerin und die weiß halt ganz genau, ich kann es jetzt nicht richtig wiedergeben, aber die hat mir das halt erklärt und meinte, ey, der Bauplan sozusagen, wie das Kind aussieht, wie die DNA ist, das Erbgut, bla bla bla, das kommt alles von der Spende. Das ist in der Eizelle schon veranlagt. Das kommt halt einfach nicht von mir. Das ist nicht mein Körper, der bestimmt, was hat das Kind für eine Haarstruktur, wie groß wird es, wie sieht das aus. Das kommt von einer anderen Frau. Und ich kann das absolut verstehen und ich würde sie niemals da in ihrem Gefühl, sie von ihrem Gefühl abbringen wollen im Sinne von, das ist nicht legitim, was du da denkst. Aber ich finde oder ich bin der Meinung, und das habe ich ja auch gesagt, nicht nur um sie zu beruhigen, sondern weil ich es wirklich so finde, das Kind, das wird ja trotzdem in dem Moment, wo es in ihr heranwächst, von ihrem Körper ernährt. Oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das wächst in ihrem Bauch heran. Die Luft, die sie atmet, die kommt quasi bei dem Kind an. die Organe, die das Kind bildet, die werden gebildet durch ihren Körper. Also klar, irgendwann ist dieser Bauplan mal in der Eizelle von einer anderen Frau in ihren Körper reingekommen. Aber dass das jetzt weiter wächst und so, das ist ja durch den Körper meiner Freundin. Ich kann es irgendwie schlecht erklären, aber ich finde, dass da eine absolute Verbindung ist und dass es außer Frage steht, dass sie die Mama von dem Kind ist und dass ihr Körper dieses Kind gebaut hat. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, aber ich fühle natürlich trotzdem mit ihren Sorgen und mit ihren Ängsten mit und kann das auch verstehen. Hm. Ich glaube, also ja, ich stelle mir diese Zerrissenheit und die Fragen, vor denen man da steht, auch nochmal ganz krass vor. Ich krieg's, oder was heißt, ich stelle es mir vor, ich krieg's ja mit, wenn wir drüber reden.
Ja.
Ja.
Ich habe einen sehr guten Vergleich.
Kommt, ist es jetzt Zeit für
das,
den.
Das ist jetzt der Moment.
Sehr gute Vergleiche. Mit Bene.
Nämlich, stell dir vor, da ist ein leerstehendes Grundstück. Ja,
egal wo, oder?
Egal wo, das gehört aber jemandem sehr Reiches. Ja, dieses Grundstück, der will da was Krasses drauf bauen lassen.
Ja.
Und diese Person engagiert dann einen Architektin. Und das ist quasi der Vergleich, nämlich, es redet keiner mehr darüber, wem dieses Grundstück gehörte, sondern der Architekt, der es gebaut hat.
Ja.
Genial.
Ich finde, das passt jetzt nicht so ganz, weil beim Grund, also ich finde der Vergleich Grundstück und Architektin, wer ist bei dem Vergleich die Architektin und wer ist das Grundstück oder die Inhaberin?
Das Grundstück ist die ursprüngliche Eizellperson.
Und das verwirrt mich. Ich würde es andersrum machen. Ich würde sagen, dass jemand ein Haus gebaut hat. Und dass es eine Architektin dafür gibt. Und die Eizellspenderin, das ist die Architektin von dem Haus. Aber meine Freundin baut das Haus. Die Idee und der Bauplan, der kommt von der Architektin, aber die Ausführung, das macht meine Freundin mit ihren Händen.
Ja, weißt du? Das ist so vom Werk her richtig, aber ja, könnte man auch.
Vielleicht kommt jetzt eine neue Rubrik, Ariana ist noch viel bessere Vergleich.
Nee, den habe ich, den Gedanken hatte ich natürlich auch.
Klar.
Ich habe ja meistens Gedanken schon deutlich früher als du. Und dachte ich mir aber ja, aber nehmen wir sie mal, die Gaudis Kirche in Barcelona, Kathedrale, ja. Da sagt ja keiner, wer die gebaut hat. Ja, sondern wer die entworfen hat, wer der Architekt ist.
Das kommt tatsächlich auf das einzelne Werk an. Das ist nicht bei allem so, ja. Bei manchen wird die erbauende Person gefeiert, glaube ich, und bei manchen die entwerfende.
Mhm.
Also ich würde da eher bei meinem Vergleich bleiben.
Ja.
Ihr könnt ja mal abstimmen.
Genau, hebt doch mal die Hand. Nee, lass es einfach.
Jedenfalls, ich verstehe da tatsächlich, also ich verstehe da natürlich auf dem logischen, medizinischen, auf der medizinischen Ebene total ihre Ängste und Befürchtungen und ihre Sorgen und ihre Ansicht. Und glaube aber auch, dass es ganz typisch ist. Das ist so, wenn man auswandert, dann freut man sich ja in den meisten Fällen auch nicht zu 100% aufs Auswandern. Also schon auch. Aber je nachdem, wie du drauf bist als Mensch, machst du dir auch zu einem sehr großen Prozentanteil extrem Sorgen und hast Angst vor dem, was schiefgehen könnte und überlegst, wie könnte ich schon vorsorgen quasi, also wie könnte ich schon prophylaktisch dagegen was machen, was schiefgehen könnte und was könnten für Probleme auftauchen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz typisch ist und dass man bei vielen Sachen als außenstehende Person da nochmal einen anderen Blick drauf hat. Und so kann ich mich natürlich gut in sie reinversetzen und mir vorstellen, kann mir nur versuchen vorzustellen, was für Gedanken da einem durch den Kopf gehen, wenn man auf dem Wege ein Kind entstehen lässt quasi oder austrägt, auf die Welt bringt, wie auch immer. Aber ich als Außenstehende denke mir so, nee, also klar, die biologische Mutter oder die Architektin des Kindes ist jemand anders.
Ich muss an dieser Stelle unterbrechen.
Oh. Warum?
Ja. Ich
warte, lass mich nur noch diesen Einsatz verändern. Aber trotzdem bist du für mich absolut die Mama, die dieses Kind 9 oder 10 Monate lang in sich getragen hat, in deren Bauch das herangewachsen ist. Und ihr seid verbunden.
Ja. Schön, hast du schön gesagt. Aber jetzt ganz kurz aufmerksam, kurz mal hergelauscht.
Ja.
Ich habe den perfekten Vergleich.
Oh Gott. Ja.
Also nochmal jetzt hier meine Musik.
Sehr gute Vergleiche. Mit Bene.
Super. Nehme ich jetzt der perfekte Vergleich und das ist, danach ist hier Schluss. Der perfekte Vergleich dazu ist nämlich.
Es ist nur ein sehr guter.
Nee, es gibt jemanden, der hat ein Grundstück.
Oh Gott.
Hanglage. perfekte Lage, um Wein anzubauen.
Ja.
Ja, so. Das heißt, der Nährboden kommt von dieser Person, aber den Wein macht der Winzer oder die Winzerin. Ja, und das ist ja sogar biologisch gesehen der perfekte Vergleich, weil es gibt natürlich den Nährboden, der die Basis für diesen Wein ist, aber trotzdem ist der Wein ja nach dem Winzer benannt oder das Weingut dann letztendlich und der Winzer macht den Wein. Das Kind.
Wir lassen es einfach mal so stehen.
Nee, sag mal, wie findest du, der ist gut, ne? Ist perfekt,
ich kann
ne?
mit diesem Grundstücksvergleich nicht so viel anfangen, das ist mir zu abstrakt. Das, weißt du warum? Bei Grundstücken fühle ich gar nichts. Auch wenn, warte mal ganz kurz, es gibt doch Leute, die so, zum Beispiel wenn Freunde sagen, ey, wir haben ein Haus gekauft oder wir bauen ein Haus oder so, da bin ich immer so, oh mein Gott, zeig mal und finde es ganz interessant. Und dann gibt es Leute, die sagen dir, wir wollen doch ein Haus bauen und man sagt, ja, und ist schon so on fire und denkt, jetzt zeigen die mir gleich ein Haus oder so einen alten Bauernhof, den sie umgestalten wollen. Und dann zeigen die dir ein Grundstück. Dann zeigen die dir einfach so 500 Quadratmeter Land, wo so drei alte Eichen draufstehen und dann irgendwie, weiß nicht, hat da noch eine Katze ins Eingangstor gekackt und da ist da noch so ein alter, so eine alte Backsteinmauer, die da noch so verkümmert ist und niemand weiß, was da mal war. Und dann zeigen die das dir ganz stolz und sagen, wir haben ein Grundstück gekauft. Und dann reden die immer vom Grundstück und sagen, am Wochenende fahren wir wieder zum Grundstück. Und ich denke mir immer, das macht gar nichts mit mir emotional. Grundstück, nichts. Es kann kein Zufall sein, dass Grundstück sich auf Mundstück reimt.
Wow.
Und was verbindet man mit einem Mundstück?
Ein Fundstück.
Nee, aber wirklich, Grundstück macht emotional nichts mit mir. Zeig mir dein Haus.
Es geht
doch
nicht um irgendein Grundstück im Brandenburger Land. Es geht um einen Südhang an der Mosel.
In mir ist gerade Leere, so Windhexen hier, so aus Texas, so. La, la, la. Das passiert gerade bei mir innen drin.
Ja, wenn du dich erstmal da festgelegt hast auf eine Meinung.
Ja.
Ja. Also, Südhang Mosel.
Nee,
ja?
Komm, wir hören jetzt auf damit. Wir gehen jetzt zurück zum Thema. Denn ich möchte nochmal was zu dieser Eizellspende sagen. Ich fand es total krass, weil ich es nicht wusste. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur in ihrer Klinik so ist oder in ganz Spanien. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es tatsächlich in ganz Spanien so. Und zwar, ich weiß, dass dieses Thema Eizellspende sehr heikel ist, weil es die Grundlage für einen Menschen quasi bildet. Mhm. Und ich persönlich finde es merkwürdig, dass in Deutschland so ein krasser Unterschied gemacht wird zwischen Samenspende und Eizellspende. Ja. Also Samenspende, gar kein Problem. Machst du mit links, mit dem Bürgermeister von Berlin. Eizellspende auf den Tod verboten, auf gar keinen Fall. Kann man drüber streiten, aber so. Und genau, in anderen Ländern gibt es unter anderem eben in Spanien. Und jetzt weiß ich nicht, ob das in ganz Spanien so ist oder nur in der Klinik. Aber ich habe es verstanden, dass es in ganz Spanien so ist. Und zwar, um diesen Handel in Anführungsstrichen mit Organen oder mit menschlichem Erbmaterial und das Geschäfte machen damit und den Missbrauch auszuschließen, was ja auch in Spanien ein Thema ist, nicht nur in Deutschland, bekommen die Spenderinnen von Eizellen kein Geld dafür. Also das nennt sich altruistisch und unbezahlt oder irgendwie sowas, genau. Also
uneigennützig ist das. Uneigennützig ist das.
Genau, uneigennützig und ohne Bezahlung, ohne Geldleistung. Und das soll wohl oder darf nur mit der Motivation geschehen, anderen helfen zu wollen. Und zumindest war es bei ihr in der Klinik so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Spenderin dafür das Social Freezing umsonst bekommen. Das ist ja auch super teuer. Mhm. Das machen ja in Deutschland mittlerweile, gibt es auch oft bei großen Firmen, vor allem bei so internationalen Konzernen. Kenne ich auch einige tatsächlich, Kolleginnen von mir, die in großen Firmen angestellt sind oder tätig sind, dass die Firma denen das Social Freezing bezahlt, was auch irgendwie...
Wirklich? Damit die nicht...
Du kennst diese Person auch, du weißt es wahrscheinlich nur nicht.
Ja, damit die dann nicht schwanger werden, während sie dann noch richtig im Saft stehen in der Karriere oder was?
Genau, und als sie mir das erzählt hat, sehr liebe Kollegin, die mir das zum ersten Mal erzählt hat, war ich so richtig mind blown. Das war noch weit vor der Kinderwunschbehandlung, vor unserer, weil ich so dachte, wow, wie nett ist das denn? Mhm. Und dann meinte sie, ja, naja, also ich finde es natürlich auch gut, dass sie es bezahlen, weil das kostet ultra viel Geld. Ja. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, hey, ihr Karrierefrauen, tretet mal bitte nicht jetzt aus dem Unternehmen aus und gründet eine Familie und verfolgt da andere familiäre Ziele, sondern in euren besten Jahren arbeitet doch mal bitte für uns und macht es mit den Kindern später.
Natürlich, ja, Also, wenn das aktiv beworben wird und überall im Foyer so Poster hängen mit
nicht jetzt schwanger werden, sondern später.
Ja,
so nicht, aber es wird denen schon deutlich gesagt.
Dass es die Möglichkeit gibt, die können es ja trotzdem machen. Also da, aber, ja. Aber dass es die Möglichkeit gibt, finde ich auf der anderen Seite schon progressiv, muss ich sagen, weil es ja viele Frauen tatsächlich und sollen ja auch einfach die Möglichkeit haben, die Karriere erstmal zu machen.
Ja.
So, und dann, wenn es das Angebot dann gibt, dann ist es.
Angebote ich finde es auch grundsätzlich gut. Ich kann es total verstehen, dass Leute sagen, da ist ein Geschmäckle dabei, dass Firmen natürlich das nicht uneigennützig machen, sondern dass es natürlich das Ziel verfolgt, oh, bitte, bitte in euren besten Jahren bei uns bleiben und nicht raus und dann nur noch dreiviertel arbeiten. Was ich mich dabei übrigens frage, das habe ich mich schon super oft gefragt, vorher dachte ich immer so, ach, das ist ja geil. Und dann machst du da mal so einen Zyklus, die Firma zahlt so 15.000 Euro oder so. Dann werden die Eizellen eingefroren, du bist safe bis an dein Lebensende. Und jetzt, wo wir in der Kinderwunschbehandlung sind, ich musste da schon super oft drüber nachdenken, weil ich jetzt so denke, sag mal, wie viele Zyklen machen die denn? Sagt denen jemand auch was über die Erfolgschancen? Weil guck mal, wir haben diesen einen ersten super langen Zyklus gemacht, wo der Outcome katastrophal war und wo die uns ja auch gesagt haben, befruchtete Eizellen sind nochmal viel besser konservierbar mit dieser Kryokonservierung, also der Einfrierung. Das heißt, wenn diese Frauen einfach nur in Anführungsstrichen ihre Eizellen einfrieren lassen, die unbefruchtet sind, ist die Chance, dass es beim Auftauen, also die müssen das Auftauen überleben, die müssen sich dann befruchten lassen und die müssen dann eingesetzt werden können und sich einnisten. Das sind super viele Sollbruchstellen quasi. Mhm. Oder nee, nicht Sollbruchstellen, sondern es sind super viele Hürden, die es da noch zu nehmen gilt. Und da muss der Vorrat an geernteten Eizellen ja unfassbar groß sein. Das schaffst du ja gar nicht mit einer Stimulationsrunde. Und was ist, es kann ja auch sein, niemand sagt ja, dass diese Frauen alle hochfruchtbar sind. Was ist, wenn die so verkackte Zyklen haben wie meinen ersten und da gar nichts funktioniert? Oder die sind Low Responder und das funktioniert nicht mit den Medikamenten. Oder es kommt auf einmal raus, die haben PCO, das funktioniert ja gar nicht. Oder die haben eine schlechte Eizellqualität. Ich habe das mit diesem Social Freezing wirklich immer so als die Nonplusultra-Lösung gesehen für, es muss ja nicht immer Karriere sein, das kann ja auch sein, so war es ja bei mir auch. Ich bin um die 30, ich war um die 30, hatte keinen Partner, es war keiner in Aussicht und ich habe richtig Panik gehabt, weil ich wusste, dass immer gesagt wird, mit dem 30, also quasi Stich 0 Uhr, 30. Geburtstag, ab dann geht's den Bach runter mit dem Körper und der Eizellqualität, Fruchtbarkeit und allem. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kannst du ja auch das Social Freezing betreiben quasi. Es muss ja gar nicht sein, weil du erste Karriereziele verfolgen willst. Ja, und dann dachte ich immer, ja, ist ja ganz einfach, super, ist ja easy dann. Und jetzt, wo wir selber in dem Prozess drin sind, habe ich schon ganz oft gedacht, wie machen die das denn? Weil erstmal ist einmal so ein Stimulationszyklus super umfangreich. Mhm. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so vielen Frauen nach einem Zyklus schon eine okaye Anzahl an Eizellen bei rumkommt. Und wenn du dir dann vorstellst, dass dieser vielleicht liege ich ja auch total falsch und alle Kinderwunschkliniken achten darauf, dass jede Frau mindestens 30 gute Eizellen hat, die dann kryokonserviert werden können. Aber wenn du dann quasi, du machst so eine Stimulationsrunde mit, diese Eier werden eingefroren und du erkaufst dir damit quasi oder gewinnst dadurch eine totale innere Ruhe und bist total entspannt und denkst, jetzt habe ich vorgesorgt, jetzt ist alles gut, ich habe alles getan, was ich konnte, nur um dann 3 Jahre später zu merken, krass, von den, 12 Eizellen, die wir da eingefroren haben, lassen sich nur 5 wieder auftauen oder lassen sich nur 5 auftauen und befruchten. Davon, von den 5 ist nur eine wirklich gut und die nistet sich nicht ein, weil die Chancen nur mal so nur 15-30% sind.
Krass.
Krasser TED-Talk, oder?
Krass, ja.
Nee, aber wirklich, da habe ich schon so oft drüber nachgedacht.
Machst du jetzt allen richtig Mut, die gerade los wollen, die den Podcast auf dem Weg zum
Social
Freezing hören?
Ich will niemandem den Mut nehmen. Ich möchte nur dafür sensibilisieren, wenn das die Kliniken nicht auf dem Schirm haben. Ist ja auch, ich erfinde jetzt gerade hier nicht Reproduktionsmedizin. Ich könnte mir super gut vorstellen, dass sie das alle ganz genau wissen und auch darauf achten. Aber ich möchte nur dafür sensibilisieren, dass man sich nicht in einer falschen Sicherheit wähnt, wenn man nur weil man einmal diesen Prozess durchgemacht hat. Ich glaube, es kommt auch auf die Qualität und die Menge, die Anzahl tatsächlich der Eizellen an.
Ja, aber das wird ja in dem Prozess mit großer Sicherheit schon irgendwie also die gehen ja nicht, aber die gehen ja nicht einfach hin, dann greift einer unten mal kräftig rein und holt da irgendwie Eizellen raus und dann sagt man, ja, hier, zack, bumm, kommt direkt neben das Rinderfilet in den Freezer. Und danke, kommen Sie in 10 Jahren wieder.
Wenn das Licht der Welt erblickt irgendwann mal und der irgendwann mal rauskommt und ihr hört diese Folge und ihr habt ein Social Freezing Prozess durchgemacht.
Ich dachte, du sagst jetzt Podcast.
Nein, durchgemacht. Schreibt uns mal bitte, das würde mich total interessieren. Das können wir irgendwann dann mal einbauen. Wie viele, also, aber macht euch jetzt bitte durch mich keine falschen Sorgen. Wenn jetzt 6 Eizellen eingefroren wurden und ihr denkt jetzt, oh Gott, meine Zukunft ist nicht mehr gesichert, lasst euch nicht von mir irritieren. Aber es würde mich, eure Erfahrungsberichte würden mich einfach sehr interessieren.
Mich würde allgemein mal der Ablauf interessieren. Weil ich habe mir da tatsächlich über Social Freezing noch keine Gedanken gemacht.
Naja, der Ablauf ist, glaube ich, wie bei...
Mit Stimulation und allem.
Ja,
und dann
klar. Das, da bin ich mehr... Also das weiß ich eigentlich. Weil ich eine Freundin mal hatte, die aufgrund einer schweren Erkrankung musste die im recht jungen Alter, Anfang 20, Eizellen sichern. Oder ich weiß nicht, was man dazu sagt, weil sie, genau, eine schwere Erkrankung hatte.
Bunkern.
Für später, weil sie noch nicht in der Phase des Kinderwunsches war und aber diese schwere Erkrankung hatte. Und das lief genauso, wie es jetzt bei uns lief. Ja, genau.
Na gut, aber dann wird da auch wie bei uns der Prozess der sein, dass man halt eine Stimulation durchführen muss. Und wenn die nicht besonders erfolgreich ist, dann muss man das halt auch nochmal machen.
Genau, da frage ich mich nur, gibt es eine genormte Anzahl zum Beispiel? Weil
wahrscheinlich auch wie bei uns, dass man sagt, zwischen 10 und 20 sind gut.
Nee, aber bei uns gibt es keine genormte Anzahl. Wir hatten beim ersten Versuch 3 Eizellen.
Ja.
Und davon hat sich nur eine befruchten lassen und das war schlecht.
Ja.
So. Und da kannst du in der Kinderwunschbehandlung, wie wir es sind, einfach immer weitermachen, bis es klappt.
Ja.
Genau, aber wenn du auf Vorrat bunkerst, was ist dann die Zahl? Was ist das Ziel?
Na, da wird man sagen, so viele wie möglich.
Na, das ist ja schwammig. Damit kannst du ja nicht arbeiten.
Naja, aber hey,
Herr Herzberg, Sie haben sich in unserem Unternehmen beworben. Was ist denn Ihre Gehaltsvorstellung? Ja, monatlich so viel wie möglich. Ja, gut.
Ja.
Dann sagt er ja 1.000 Euro netto. Und du,
ja, gut,
ja,
da wird schon ein biologisches Limit geben. Was?
Und das würde mich interessieren.
Ja.
So, deswegen, falls es diesen Podcast irgendwann mal gibt und ihr hört es und ihr hattet Social Freezing, sagt doch mal bitte Bescheid.
Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was 2 Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem.
Gucke ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 GB für 10 Euro oder wenn ihr viel SurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 GB für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt. Und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern. Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 GB on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 GB für 10 Euro oder 24 GB für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
JOKES4.
JOKES4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. So, jetzt nochmal zurück zu dieser Klinik in Spanien, wo meine Freundin die Eizellspende hatte. Genau, darf nur aus altruistischen Gründen erfolgen, also mit der Motivation, anderen helfen zu wollen. Und die bekommen halt das Social Freezing umsonst oder vergünstigt, ich glaube umsonst, dafür, dass sie halt Eizellen spenden.
Mhm,
das finde ich auch krass. Da habe ich auch ehrlich gesagt mal meine erste Intention, dass ich dachte, wer macht denn sowas? Wieso sollte man das tun? Bis mir eingefallen ist, naja, man kann auch Blut und Plasma spenden.
Ja.
Dafür kriegt man zwar manchmal so einen 25-Euro-Gutschein fürs Einkaufszentrum, aber eigentlich ist es auch umsonst. Wobei ich nochmal, das muss ich an der Stelle auch nochmal, da muss ich wirklich diesmal ganz klar Disclaimer sagen, es ist nochmal was anderes, ob man Blut spendet oder eine Eizelle.
Ja, aber in beiden Fällen gilt, es gibt tatsächlich da draußen Leute, die einfach anderen helfen wollen.
Nein, das verstehe ich auch. Ist ja alles gut. Ich sag ja, das ist mir dann in dem Moment eingefallen,
ja,
dass ich erst dachte, wer sollte sowas machen. Aber es gibt ja auch Menschen, die spenden Rückenmark, um anderen zu helfen und
ja,
haben auch nichts davon.
Ja.
Genau. Ja. Nee. So, das war auf jeden Fall genau am gleichen Tag noch nach diesem Tattoo-Termin, dieses Treffen meiner Freundin, was dann, ja, es war ein Sonntag, der ganz unter dem Motto des Kinderwunsches stand irgendwie.
Ja.
Und ich hatte dann in der Nacht, genau nach diesem Tattoo-Termin an dem Sonntag, da habe ich am Tag danach, am Montag, stand der erste Ultraschall an und ich hatte ich dir auch erzählt, einen so krassen Traum, diese super hyperrealistischen Träume, möchte ich sie mal nennen, von Sonntag auf Montag, wie wir beide bei uns im Wohnzimmer am Esstisch sitzen und da in so einem Babyhochstuhl ein Baby, also unser Kind drin sitzt und wir das füttern uns irgendwie so, du erzählst wie, oder wir erzählen uns gegenseitig so, wie unser Tag war, füttern dieses Kind zusammen, haben so eine typische Abendbrotsituation. Und wir haben uns ja schon öfter mal vorgestellt, nicht gewünscht, nur vorgestellt, aus irgendwelchen Gründen, so eingebungsmäßig, dass wenn wir ein Kind kriegen, dass es ein Junge wird oder als Junge geboren.
Mhm.
Und hatten ja auch schon so eine Vorstellung für einen Namen, wie der heißt.
Mhm.
Und genauso war es dann in diesem Traum. Das war ein Junge, der hatte diesen Namen. Und als ich dann aufgewacht bin, war ich erstmal so traurig, als ich gemerkt habe, dass es nur ein Traum war, weil es sich so schön angefühlt hat. Und so wie man manchmal so ganz lebendige Albträume hatte, war das wirklich so, als wenn da so Engelschöre singen und so Sonne scheint und es glitzert überall. Ich war auch wirklich kurz davor, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch geheult, ich weiß es nicht, aber es war so ein schöner Traum und der hat mich so erfüllt quasi. Und ich glaube, ganz ehrlich, also ich kann mir das vorstellen, dass solche Gedanken einen richtig motivieren können, dran zu bleiben quasi bei diesem Scheißthema. Also dass wenn man sich so, wie so Gedankenziele setzt, dass man sich das ausmalt, wie wird es sein und sich das vorstellt, wie das mal sein wird, dass einem das hilft, bei der Stange quasi zu bleiben. Es ist ja am Ende auch der Grund, warum ich schon mal anfangen wollte, hier bei uns ein Kinderzimmer so ein bisschen einzurichten oder mich krass auch immer dagegen gewehrt habe, wenn du gesagt hast, du willst dir da ein Lesezimmer draus machen und willst da... Hast du ganz oft gesagt.
Ich habe gesagt, ein Sesselzimmer. Ich habe nicht gesagt, dass du da lesen willst.
Ich stelle mir gerade vor, wie...
Ich will einfach nur sitzen in Ruhe.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich da reinkomme und da ist so ein riesen Ohrensessel.
Ja?
Warte, mit dem Rücken zur Tür. Und ich sag Bene. Und du sagst ja. Und dann ist es so ein Ohrensessel wie bei The Voice of Germany.
Ja.
Und dann drehst du dich um und sitzt in diesem Sessel und wickst dir ein. Das ist unser ganz persönlicher Wichser.
Aber hör auch nicht auf, während ich mich umdrehe und frage, was denn?
Nein!
Ist Essen fertig?
Natürlich machst du weiter. Und die Wände sind mit so...
Spiegeln.
Nee, ich hab's. Links und rechts. Also man muss wissen, man geht in diesen Raum rein, den wir mal als Kinderzimmer vor 3 oder 4 Jahren, als wir eingezogen sind, angedacht hatten. Geht in diesen Raum rein, guckt nach draußen und dann gibt's links und rechts noch eine Wand. Und Ich stelle mir gerade vor, dass links und rechts die Wände sind verspiegelt. Mhm. Und die eine Wand, wo die Tür drin ist, wenn man diesen Raum betritt, der ist mit so einer Folie abgeklebt, mit so einer feuchtigkeitsabweisenden Folie, sodass wenn du das über deine Schultern nach hinten klatschst, dann landet es an dieser Plane. Toller Raum.
Ja.
Jedenfalls wollte Bene immer ein... Ja,
das Fenster ist auch immer offen und die Leute denken, die Vögel scheißen.
Aber dann
müssen. Oh wow, jetzt habe ich Glück, mich hat ein Vogel angekackt.
Das bringt Glück.
Alter, weil sitze ich da nur in meinem Ohrensessel.
Und schäppelst dir ein. Aber nein, ich wollte sagen, dass du wirklich ernsthaft immer ein scheiß Sesselzimmer aus dem Raum machen wolltest. Ja,
Chef, wie cool ein Sesselzimmer
genau.
ist.
Genau, und ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum ich mich dagegen krass gewehrt habe und immer gesagt habe, nein. Es war natürlich auch schwer, gegen dich anzukommen, weil erstens liebst du Sessel, zweitens liebst du
Sessel. Ich liebe alleine sitzen, deswegen
liebe ich
Sessel.
Ich weiß, du liebst sitzen wirklich, ist unglaublich.
Alleine sitzen. Sonst könnte man auch ein Sofazimmer draus machen. Ich wollte
nee, der
einen
Hund
Sessel.
Darf immer bei dir sein, ich nur
ja.
nicht. Ja.
Achso, ja.
ja. Nee, was ich sagen wollte ist,
Gott, wie süß wäre so ein Paar-Sessel für meinen Hund und mich?
Kann ich jetzt weiterreden?
Ja.
Es ist natürlich argumentativ schwer, dagegen anzukommen und zu jemandem zu sagen, du, ich weiß... Das hast du dir ja schon gewünscht, als wir hier eingezogen sind, wolltest du, weil irgendwas wolltest du mit dem Zimmer natürlich machen. Und dann zu sagen, na, ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal Kinder haben und ich möchte, dass das das Kinderzimmer wird und dass es auch so bleibt und dass da auch nichts anderes drin ist. Das ist argumentativ schwierig. Deswegen hatte ich schon von Anfang an da einen schlechten Stand, womit wir wieder beim Thema wären. Aber ich glaube, dass das der Grund ist, dass ich da immer so dran festhalte, dass es das designated Kinderzimmer ist, weil das halt... Ich habe das jetzt nicht so tagträummäßig, wo ich gerade meinte, ich glaube, das kann helfen oder kann einen motivieren, so an diesem Traum festzuhalten. Aber ich glaube, dass das bei mir dann sich äußert durch so Sachen wie dieses Kinderzimmer.
Mhm.
Dass ich da so dran festhalte, dass dieser Raum keine andere
Nutzung bekommt. Das ist so eine Art von Visualisierung, ne?
Ja, genau.
Das, ja.
Mhm. Na gut. Jedenfalls
achso,
hatte ich...
Nochmal ganz kurz um deinen schlechten Stand bei diesem Zimmer. Hm. Sagen wir mal so, es ist nie ein Sesselzimmer geworden.
Nee, ich habe mich durchgesetzt.
Ja.
So. Dann hatte ich den Ultraschalltermin, den ersten, am nächsten Morgen. Der war ehrlich gesagt ziemlich unspektakulär, weil die Ärztin meinte, die Schleimhaut hätte sich schon ganz gut aufgebaut, aber es ist noch kein großer, also quasi kein führender Follikel erkennbar. Auf den müsst...
Führenden Follikel nicht vorhin.
Follikeln empfohlen. Und dann aber so eine Zahnpasta oder so.
Nein, Follikel mit so einer Brille.
Ja, aber der empfiehlt eine Zahnpasta. Oder was empfiehlt?
Warum soll denn Follikel eine Zahnpasta empfehlen?
Na, was empfiehlt ihr denn sonst?
Weiß ich nicht. Spanien.
Oh mein Gott. Als Reiseland?
Ja. Zum Beispiel.
Nee, mehr. Das ist eine schlimme Folge. Ich glaube, das ist, weil Trauer und Freude manchmal so nah beieinander liegen, sind wir heute so.
Ja.
Da sitzt, der Lachmuskel sitzt heute locker.
Ja.
Der hat heute Feiertag. Naja, also der führende Follikel war noch nicht erkennbar. Und sie meinte, den brauchen wir aber noch. Hat mich aber witzigerweise null beeindruckt im Sinne von verunsichert, weil als wir noch in der Phase unserer Kinderwunschzeit waren, lang ist her, als ich nur mit diesen LH-Streifen, diesen Ovulationsstreifen immer getestet habe im Pipi-Glas morgens, wann der positiv ist, sprich wann der Eisprung sich nähert, da hatte ich ja schon rausgefunden, dass mein Eisprung verhältnismäßig spät im Zyklus kommt. Also wenn man in so eine Perioden-App oder so eine Zyklus-App eingibt, wann man meistens seine Periode bekommt und wie so die Symptome sind, dann rechnet die App ja ungefähr aus, wann der Eisprung ist. Und da hatte ich ja damals schon rausbekommen, dass sich das überhaupt nicht deckt mit dem, wie es in Wirklichkeit ist. Das sind ja immer nur so durchschnittliche wissenschaftliche Werte, statistische. Und mein Eisprung ist für die Länge meines Zykluses sehr weit hinten im Zyklus. Genau, deswegen hat mich das in dem Moment nicht irritiert und sie meinte, ich soll einfach nach 3 Tagen nochmal wiederkommen. Und fand ich aber ehrlich gesagt auch ganz gut, dass sich da noch nicht viel getan hat, weil je nachdem, wann der Eisprung sich abzeichnet, davon ist ja der Transfer abhängig. Und je weiter der Transfer sich nach hinten verschoben hat, desto besser war es für mich, weil bei mir stand ja was ganz Großes an und was jetzt schon zur Hälfte quasi durch ist oder zu einem Teil, und zwar meine erste Comedy-Tour.
Solo-Tour.
Comedy-Solo-Tour, genau. Ich hatte zum ersten Mal eine ausverkaufte Comedy-Tour durch Deutschland und hatte genau in der Zeit meine ersten Tourauftritte, also meine Premiere und die ersten zwei Shows in Hamburg, wo dann der Transfer hätte reinrutschen können. Und deswegen war es eh schon, ja, das ist halt wieder dieses Terminding, dass man dann, da musst du dich halt nach der Natur, nach dem Zyklus richten. Und das kann dann auch mit deinen eigenen Terminen kollidieren. Klar, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wenn es jetzt irgendwen gibt, eine Frau, die in der Zeit auf Geschäftsreise ist oder die ist bei einer Hochzeit oder keine Ahnung, irgendwas, was sie nicht absagen kann, dann kann man es nicht machen. Dann muss man einen Zyklus wieder aussetzen. Aber das war ja meine Wunschvorstellung, dass wir das nicht machen müssen. Und der Termin hat mir aber noch was gebracht, und zwar eine Erkenntnis, weil ich nicht wusste, wie läuft das eigentlich. Wir hatten das jetzt schon mal mit einer Punktion und einem gescheiterten, also einem Transfer, wo sich nichts eingenistet hat. Aber ich wusste nicht, wie das ist, wenn wir jetzt eine eingefrorene Eizelle auftauen und einsetzen. Also kein Frischtransfer haben, sondern einen Kryotransfer. Und das nicht funktioniert. Was macht man dann? Weil wir haben ja dann noch zwei, jetzt haben wir noch drei. Und wenn die mir eine Eizelle jetzt wie geplant einsetzen, dann haben wir danach noch zwei in petto quasi. Mhm. Und da wusste ich nicht, macht man dann wieder einen Zyklus Pause, setzt man wieder aus, wartet man auf was Bestimmtes? Und da meinte sie, nee, man kann quasi jeden Zyklus was reinballern. Also man kann einfach eins nach dem anderen, was mega gut ist und mich total beruhigt hat, weil ich wusste, krass, wir sind jetzt für drei Zyklen safe. Weil sie meinte, dadurch, dass die Stimulationsphase ja wegfällt, ist der Körper jetzt eigentlich auch nicht so krass beansprucht. Und dann kann man das so machen, wie als würde man es drei Monate lang mit normalem Geschlechtsverkehr quasi versuchen. Wow, im Hintergrund schäbelt sich der Hund gerade ein im Sesselzimmer, oder was macht der da? Er
hat sich gestreckt.
Ja, genau. Also, dann sollte ich wiederkommen. Bin ich wiedergekommen. Wow, was für ein Satz. Ich werde wahrscheinlich für den Grimme Online-Preis.
Grimme-Preis verdächtig, dein Satzbau gerade. Dein Storytelling.
Ich würde es nochmal sagen. Ja. Dann sollte ich wiedergekommen, dann bin ich wiedergekommen. Ja.
Genial.
Dann bin ich wiedergekommen. Da ist die Betonung auch wichtig, dass man nicht sagt, dann sollte ich wiederkommen, dann bin ich wieder gekommen.
Ah ja.
Ja. Genau, dann bin ich wieder hin, sage ich es mal so, zum zweiten Ultraschall. Hatte sich immer noch nicht viel getan. Und die Ärztin meinte aber, dass nach einer Punktion, die ich ja im Zyklus davor hatte, die Eierstöcke oft gereizt sind und es ein bisschen dauert, bis es wieder in Schwung kommt quasi. Aber die war noch ganz optimistisch und meinte, ich soll nach zwei Tagen wiederkommen. Also die Abstände haben sich verkleinert. Soll an dem Samstag wiederkommen, gleich morgens. Das war der Tag, wo deine Nichte ihre Einschulung hatte.
Ja, großer Tag.
Großer Tag, genau. Aber erstmal hatte sie sich nochmal die Follikel angeguckt und sie hatte einen gefunden, der größte war, der führende Follikel, unter führenden Follikeln empfohlen. Der war 12 Millimeter. Das war für den Stand des Zykluses nicht besonders groß. Und genau, sie meinte, der braucht auf jeden Fall noch. Und wenn es aber an dem Samstag, wo ich dann den Termin hatte, am Einschulungssamstag, gut aussieht, könnte ich ja dann da schon auslösen. So, habe ich ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen gesehen, weil ich dachte, also in den zwei Tagen wird sich da jetzt nicht so viel tun, was ich aber auch nicht so schlimm fand, weil jetzt sind wir wieder bei dieser Terminsache. Ich musste ja dann richtig ausrechnen, wenn der Eisprung ausgelöst wird, dann ist der Transfer genau eine Woche danach, 7 Tage danach, wenn man eine Blastozyste einsetzt. Und das wäre genau auf den Samstag gefallen, wo ich meine Tour in Hamburg gehabt hätte, also Donnerstag war die Premiere, Freitag hatte ich die zweite Show und dann ist die nachts vorbei, dann wäre ich am nächsten Morgen, sind wir realistisch, erst nachmittags nach Berlin gefahren und wäre dann Samstagnachmittag in Berlin angekommen. Klar, wenn wir da jetzt einen Transfer gemacht hätten, hätte ich natürlich einen früheren Zug genommen. Mhm. Aber ich hatte dann
eventuell.
Ich hatte dann aber ehrlich gesagt gleich wieder Panik, dass die Bahn das nicht schafft oder so und ich dann am Samstag nicht pünktlich zu meinem Transfer komme und die tauen ja die Eizelle dann auch schon auf und der Transfer muss dann stattfinden. Mhm. So. Und irgendwie habe ich da, habe ich gedacht, oh Gott, also bitte nicht an diesem Samstag und dann auch noch so zwischen den Auftritten und ja. Und deswegen habe ich schon fast gehofft, dass sich nicht so viel tut in diesen zwei Tagen. Und das Krasse ist ja auch, dass man so auf den, es bleibt einem nichts anderes übrig, als auf den Körper quasi zu warten, auf die Entwicklung im Zyklus. Und dann immer nach hinten versetzt zu gucken, ah okay, nee, heute sieht er noch nicht gut aus, dann wird der Transfer auf gar keinen Fall in 7 Tagen stattfinden. Wir gucken mal in 2 Tagen, wie der Follikel dann aussieht, ob wir dann den Eisprung schon auslösen können, dann wird er von da an in 7 Tagen stattfinden. Das heißt, ich konnte im Kalender immer gucken und der nächste Termin dann nach diesem Samstag wäre dann am Montag gewesen und wenn dann da ich den Eisprung hätte auslösen sollen, wäre der Transfer 1 Woche später am Montag, habe ich gleich in den Kalender geguckt. Da war meine Comedy-Tour in Berlin. Sprich, da bin ich in Berlin aufgetreten und habe sie dann auch gefragt, naja, wenn ich dann abends auf der Bühne stehe und ich habe mittags einen Transfer, geht das überhaupt? Und da meinte sie auch, naja, der Transfer ist ja ohne Narkose und der Stress quasi oder die Nervosität, die Aufregung von so einem Auftritt ist eigentlich jetzt nicht schädlich. Also man soll jetzt so krassen, wochenlangen Stress vermeiden. Aber wenn man jetzt einen aufregenden Auftritt quasi hat, das würde das jetzt nicht torpedieren. Genau. Ja, dann habe ich beim Rausgehen an der Anmeldung noch gefragt, ob die eigentlich dieses Timelapse-Video noch haben. Wir hatten das ja nur von unserer ersten Funktion, aber nicht von der zweiten, hatte ich mich noch nicht bekommen. Haben die mir auf einem Stick wieder mitgegeben, ganz hochmodern auf einem USB-Stick, dem letzten USB-Stick Deutschlands. Und das haben wir uns dann abends, glaube ich, zusammen angeguckt und es war schon wieder so emotional. Ich glaube auch vor allem, weil es selbst für uns als Laien einen krassen Unterschied sichtbar gab zu dieser einen Zelle, zu dieser jämmerlichen, mickrigen Zelle davor.
Loserzelle.
Zu der Loserzelle. Die war ja noch nicht mal eine Blastozyste, sondern ein, was haben Sie gesagt? Kompakter Mehrzeller. Ja. Genau, kompakter Mehrzeller bei der ersten Punktion, wo wir diese super schlechte Ausbeute hatten. Und jetzt hat man bei den dreien, von denen wir das Videomaterial bekommen haben, viel mehr Teilungen, nenne ich es mal. Also so Zellteilungen. Wenn ich dran denke, kann ich das, falls dieser Podcast rauskommt, zum heutigen Zeitpunkt ja mal posten bei Instagram. Vielleicht gibt es bis dahin schon ein anderes Social-Media-Netzwerk, man weiß es nicht. Und genau, also man hat viel mehr gesehen, wie die sich aufteilen und die waren viel größer und komplexer, sage ich mal. Mir fällt da kein anderes Wort ein. Komplexer.
Ist ein gutes Wort dafür.
Ja, danke. Ja. Weil bei der ersten sah das richtig aus, wie so diese Bubbles, wenn man Seifenblasen macht, einfach so ganz viele kleine Bläschen aneinander. Und bei dem jetzigen, beim zweiten Schwung
war wie eine riesige Gewitterwolke.
Ja, so ein bisschen finde ich, wie so, wenn man in so ein Kaleidoskop guckt. Ich hatte das als Kind so, und wenn man wie so ein Fernrohr und wenn man das so ineinander dreht, dann fallen da so Steinchen in eine andere Anordnung und bilden so ganz, wie so kristallene Strukturen irgendwie. Also war auf jeden Fall sehr faszinierend. Genau, dann war der Einschulungstag von deiner Nichte und ich war morgens um 9 oder so zum Ultraschall. Wie immer, Wochenende hat meine Ärztin, legt die schön die Beine hoch und macht sich einen faulen Lenz.
Und du auch.
Und ich, ach so, ja, ich lieg bei denen. Ja, ich hatte dann eine andere Ärztin, die dann meinte, es hat sich immer noch nicht viel getan. Und das war interessant, weil ich war so ganz in meiner neuen Ruhe angekommen, in meiner Bergsteiger-Metapher und war so völlig entspannt und dachte, na, ist ja nicht schlimm. Dann warten wir einfach noch ein bisschen. Ist aber wohl doch nicht so cool und doch schlimm, weil sie mir dann gesagt hat, ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Wenn sich das jetzt so weit nach hinten, also je weiter sich das nach hinten verschiebt, desto länger wird quasi der Zyklus oder ich glaube, desto kürzer ist dann die zweite Zyklushälfte. Und das wirkt sich dann wohl nicht so gut auf die Chancen der Einnistung an. Also genau. Ja, und dann kam, womit ich schon längst abgeschlossen hatte, weil ich dachte, nie wieder eine Stimulation mit diesen drei sehr guten Blastozysten, kommen wir jetzt irgendwie weiter, aber nein, um die Follikelreifung nochmal anzukurbeln, meinte sie, ich soll nochmal dieses Menogon spritzen, was ich davor auch schon hatte. Also habe ich mir in der Apotheke nochmal so eine neue Spritze bzw. so ein Pen geholt für 4 Tage, aber ich war ja mittlerweile im Spritzgame gut drin und vor allem ist die Nadel ja sehr, sehr dünn. Ich hatte ja da mal die Nadeln verglichen und die von dem Menogon, die geht ja klar. Ist so eine Penisgröße, würde ich sagen. Wäre sowohl länger als auch dicke. Und ich muss auch sagen, die Medaille hat ja immer 2 Seiten. Das Positive da fand ich auch wieder, dass sich das Ganze noch weiter verschoben hat.
Ja.
Weil genau, das, was die Ärztin davor gesagt hatte, wenn es an dem Samstag gut aussieht, an diesem Einschulungstag und ich da auslöse, dann ist der Transfer einen Samstag danach, das wäre dann dieser Tag gewesen, wo ich aus Hamburg gekommen wäre. Wäre möglich gewesen, aber nicht so ganz optimal. Und jetzt war es auf jeden Fall schon mal nicht an diesem Samstag, was ich gut fand. Genau. Dann war ich wieder 4 Tage später zum nächsten Ultraschall. Ich glaube, das war dann der 4. Kontrollultraschall. Ein Tag, bevor meine Tour losging. Da war dann die Schleimhaut ganz gut aufgebaut. Und ich erzähle das jetzt hier nur so ausführlich, weil man sich jetzt denkt, cool, dass du uns jetzt dein Tagebuch vorliest. Ich erzähle das deswegen, weil ich das immer wieder krass finde. Also ich hätte von außen, ich habe es ja auch gerade selber gesagt, bei dem Social Freezing, das kannte ich ja lange vor der Kinderwunschbehandlung. Und ich habe halt immer gedacht, ja, da nimmt man halt irgendein Medikament, dann saugen die die da einmal ab und dann hat man Eizellen und dann kann man super entspannt auf die 40er zugehen, weil man kann ja dann noch ewig Kinder zeugen. Und was da aber dahinter steckt, was da noch passieren kann, was schiefgehen kann, welche Hürden es zu überspringen gilt, was für Diagnosen noch am Wegesrand so auftauchen können, ich finde, das weiß man immer gar nicht. Mhm. Und deswegen, ich hätte natürlich, hätten wir das jetzt alles zusammenfassen können mit, ja, ich war 4-mal beim Ultraschall und beim 5-mal kam raus, ja, jetzt müssen wir nochmal spritzen und könnte diese Abkürzung nehmen. Aber ich finde es ehrlich gesagt mit diesem Thema und auch diesem Format oder dieser Idee, die wir ja in diesem Podcast haben, fast schon wichtig, dass man so diese einzelnen Steps und Schritte und Stationen mitnimmt, um eben zu diese Komplexität von so einer Behandlung aufzuzeigen.
Ja, die Komplexität und auch einfach was so alles, auch was wir vorhin meinen mit dem bunten Blumenstrauß, dass ja, das auch dann, wenn man denkt, ah, jetzt haben wir's, jetzt genau, sind wir soweit, auch da hört es nicht ab, da gibt's immer, ja, immer wieder Verzweigungen und neue, ja, Blüten.
Und ich dachte wirklich nach, was für Blüten?
Neue Blüten.
Ah, neue. Hm. Und ich dachte wirklich nach diesem, also ich will es gar nicht so schwarz malen, aber nachdem die zweite Stimulation und die Punktion dann so top waren, mit so einer guten Ausbeute, dachte ich, na, was soll denn jetzt noch passieren?
Das hat sich wie so ein Durchbruch angefühlt, ja.
Und vor allem mit diesem einen Monat Zykluspause, wo der Körper sich erholen kann, dachte ich, es kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja. Das ist ja easy jetzt, easy going, leichtes Spiel. Und ja, dann halt diese, es ist ja auch irgendwie sehr nervenstrapazierend, da immer wieder hinzugehen und dann, nee, da tut sich noch nichts. Dann merke ich, wie ich so richtig in meinem inneren Zen angekommen bin und mir denke, naja, dann tut sich nichts, aber ist ja nicht so schlimm. Dann gesagt bekomme, ah doch, das ist doch nicht so gut, weil wenn sich das jetzt zu lange zieht, dann können wir den Transfer nicht machen. Aber ja.
Na, vor allem, ich musste da immer dran denken, auch, dass es für dich zeitlich planbar ist oder einplanbar, da ja dann auch wirklich in zwei, teilweise zwei Tagesabständen zum Arzt zu gehen. Aber für, würde ich mal behaupten, einen Großteil der Frauen oder der gebärenden Personen einfach ständig da zum Arzt zu gehen, während normalerweise Arbeitszeiten auch, das ist einfach, also wie willst du das machen?
Das schon, aber bei diesem Tour-Thema oder bei dieser Tourwoche, dem Tourstart, bin ja auch ich dann an meine Grenzen gekommen, weil ich auf einmal gemerkt habe, scheiße, wenn jetzt der Körper oder der Zyklus halt sich so gestaltet, dass genau an diesem Samstag der Transfer sein müsste, wird's schwierig schon, wird's tricky für mich. Aber genau, ich war dann einen Tag, bevor meine Tour losging, das muss ich ja auch sagen, das sagt sich dann so dahin, so ja, es war dann halt meine erste Comedy-Tour und am nächsten Tag sollte ich dahin fahren. Das war ultra aufregend für mich, weil ich noch nie alleine eine Tour gemacht habe. Ich glaube, ich stand schon alleine auf der Bühne mit Comedy, aber nur kurz, nicht mit einem kompletten zweistündigen Programm oder anderthalbstündigen. Und ich hatte das alles über Wochen selber entwickelt. Ich stand damit aber noch nie auf der Bühne. Ich habe das nirgends getestet. Das heißt, die Premiere war auch die wirkliche Premiere. Ich habe das hier zu Hause bei dir im Wohnzimmer mit gedimmtem Licht haben wir das getestet, aber unter nicht sehr realistischen Bedingungen. Und ich habe ja kein richtiges Programm im Sinne von einem Text, einem Fließtext, den ich auswendig gelernt habe, sondern mehr wie so Stichpunkte, an denen ich mich so inhaltlich entlang gehangelt habe. Aber es sind ja trotzdem Abläufe, die ich auswendig lernen musste. Ich wusste nicht, wie kommt es beim Publikum an. Ich hatte das noch nie vor Publikum ausprobiert. Und da kollidierten dann irgendwie halt so diese zwei Dinge, diese Nervosität und die Aufregung und alles, was so mit diesem Transfer verbunden ist, mit dieser anstehenden Comedy-Tour. Genau. Und einen Tag vor der Premiere, also ich bin an dem Donnerstagmorgen, glaube ich, war dann der Plan, nach Hamburg zu fahren und dann abends da die Premiere zu haben. Und am Tag davor, an dem Mittwoch, war ich dann noch zu diesem vierten Ultraschall. Da war die Schleimhaut immer noch ganz gut aufgebaut, aber es war immer noch kein großer Follikel da. Und ja, ich war dann auch ein bisschen ratlos und habe dann auch die Ärztin gefragt, wofür wir denn eigentlich brauchen, weil es ging dann die ganze Zeit um diesen einen Follikel und dann sollte ich nochmal Aminogon spritzen, dann sollte ich ständig da hinkommen und da hat sie mir dann erklärt, habe ich es dann auch verstanden, habe ich so endlich mal gerafft, dass den Follikel oder den eigentlichen Eisprung, den brauchen wir gar nicht, aber die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, die brauchen wir halt. Ich glaube, für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut oder für die Einnistung. Ja, genau. Aber sie hatte dann gesagt, ich habe ja jetzt 4 Tage Aminogon gespritzt und die Schleimhaut sieht an sich ja gut aus. Sie würde jetzt einfach mal Blut abnehmen und mich am Nachmittag, wenn das Blutergebnis da ist, anrufen und wenn die Werte gut aussehen, dann kann ich einfach am Tag darauf, wenn ich dann auf Tour bin, abends den Eisprung auslösen. Ja. So, genau. Und ich habe sie dann auch gefragt, weil ich habe dann in diesen Behandlungsplan geguckt und da stand dann Eisprung auslösen 20.30 Uhr und dann meinte ich, ja, kann ich den Eisprung auch sehr viel früher oder sehr viel später auslösen, weil ich stehe genau um die Uhrzeit auf einer Bühne und kann dann nicht weg. Und da meinte sie ja, okay, dann soll ich einfach quasi direkt, wenn der Vorhang fällt, ja, nach hinten und die Spritze setzen. Fand sie super interessant, wollte dann noch unbedingt wissen, was ich da mache. Und es war ganz süß, weil sie gefragt hat, ob sie nicht auch mal kommen darf, wenn ich so einen Auftritt habe. Und sie würde sich auch ganz nach hinten sitzen und ganz still sein und auch gar nicht winken. Ich würde überhaupt nicht merken, dass sie da ist. Das war ganz süß.
Ja.
Genau. Ja, genau. Und sie meinte, so machen wir das dann, dass ich, wenn dann alles klappt, ich einfach den Eisprung auslöse und genau eine Woche später an dem Donnerstag den Transfer habe. Genau. Und kurze Zeit später, also an dem Nachmittag, hat sie dann noch angerufen und gesagt, das sieht alles super aus von den Blutwerten her. Wir können es genauso machen. Ich soll am nächsten Tag zu meiner Tour fahren, nach dem Auftritt den Eisprung auslösen und eine Woche später machen wir dann den Transfer. Und mich darüber zu freuen und das so ein bisschen sacken zu lassen, dafür war ehrlich gesagt nur kurz Zeit, weil wir haben aufgelegt. Dann war ich natürlich in diesem, okay, jetzt muss ich mich wirklich auf die Tour vorbereiten, morgen geht's los drin. Und zwei Stunden später oder so, am Abend, bevor es nach Hamburg ging zur Premiere, rief mich meine Mutter an und ich weiß noch, dass ich schon, als ich ihren Namen auf dem Display gesehen habe, habe ich mich schon gewundert, weil sie im Urlaub eigentlich war und ja, war irgendwie ein ungewöhnlicher Moment, mich anzurufen. Ja, und dann meinte sie, dass es meinem Opa nicht so gut gehen würde. Und ich glaube, er war 94 und wurde schon länger gepflegt bei sich zu Hause. Und ja, diese Sozialstation, die sich da um meinen Opa kümmert oder gekümmert hat, die haben ihr gesagt, dass er irgendwie seit Tagen immer schwächer wird und nicht mehr richtig aufstehen kann. Und dass sich das für die so, also ihrer Erfahrung nach, so anfühlt und für die so aussieht, als würde so langsam quasi das Leben aus ihm rausgehen. Und das war ja vor zwei Jahren schon mal der Fall. Mhm. Da haben wir auch schon mal diesen Anruf bekommen, dass Opa irgendwie quasi im Sterben liegt. Und da sind wir alle, die ganze Familie ist da nochmal zusammengekommen. Wir beide sind hingefahren mit meiner Schwester zusammen, haben uns alle von ihm verabschiedet und ja, haben irgendwie da nochmal ein paar Tage mit ihm verbracht und saßen da an seinem Bettchen, haben seine Hand gehalten. Und dann ist er wie Phönix aus der Asche auferstanden. Das war wirklich, wirklich Plot-Twist. Wenn es ein Film gewesen wäre und wenn es so gewesen wäre, dass sich jemand ums Erbe gestritten hätte, dann wäre es wirklich so, dass er sagt, das habt ihr wohl so gedacht mit seinen knochigen Fingern und nochmal wiederkommt. Weil der hatte zwei oder drei Wochen, nachdem wir uns von ihm quasi verabschiedet haben, Geburtstag. Ja, und an seinem Geburtstag saß der im September in seinem Garten, da auf dem Land mit uns in der Sonne, hat blöde Sprüche gerissen und Kuchen gegessen. Und ich glaube, er hat sogar noch ein Bier getrunken. Dem ging es auf einmal wieder gut. Ich weiß nicht, er hat seinen zweiten Frühling erlebt quasi und ist nochmal auferstanden. Diesmal war es aber wohl anders, hat meine Mutter gesagt, dass die meinten, er ist wohl einfach am Ende seiner Kräfte. Ja. Und ich war total überfordert damit in diesem Moment. Also ich glaube, dass man jetzt auch, also klar, es gibt diese Fälle, wo man sich auf den Tod vorbereiten kann, weil sich das bei einem Menschen schon abzeichnet. Aber das war ich in dem Moment nicht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt passiert. Und ich war ja vor allem im Kopf ganz woanders in dem Moment. Das war dieses Hin und Her mit diesem nicht wachsenden Follikel, der ständig verschobene Transfer. Dann wusste ich, die Tour steht an. Ich muss mein Programm noch lernen. Morgen geht's los. Ich spiele die Premiere. Ich habe die ersten Auftritte. Und auf einmal kam jetzt noch das Paket dazu, Opa liegt im Sterben. Und ja, ich hatte dann auch wie so einen kleinen Breakdown, weil ich in dem Moment so überfordert war damit, wie ich ihn jetzt nochmal sehen soll. Weil es war der Abend vor meinem Tourstart. Also am nächsten Tag sollte die Tour losgehen. Und ich hatte gerade eigentlich im Kopf, ich gehe jetzt meine Notizen durch, die Abläufe, bin eh total aufgeregt. Und ja, und auf einmal ist das quasi auf dem Horizont erschienen. Und
na und auch na, tatsächlich muss man auch sagen, mit der in Deutschland maximal verfügbaren Distanz. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie in Leipzig ist und du hättest irgendwie zwei Stunden hinfahren können und dann wieder zurück, sondern es ist einfach, du warst quasi in Hamburg und der war in Süddeutschland.
Na, in dem Moment war ich noch in Berlin und er wohnt 700 oder 800 Kilometer entfernt auf dem absoluten Land, wo man halt auch nicht, da kann man jetzt nicht hinfliegen oder mit dem Zug hinfahren, sondern man muss irgendwie 18 Mal umsteigen. Es ist unweit von der Schweizer Grenze, also in der Nähe vom Bodensee. Und man, ich glaube wirklich, man steigt 4 oder 5 Mal alleine mit der Deutschen Bahn um. Dann muss man entweder von da abgeholt werden oder kann dann irgendwie so Landbusse nehmen, die so alle 2 Stunden einmal kommen, weil er wohnt halt einfach auf dem kompletten Land. Genau, stimmt. Das kommt natürlich noch dazu, dass eben ich nicht sagen konnte, ja, okay, dann scheiß jetzt aufs Lernen, ich krieg das morgen schon irgendwie hin, ich fahre jetzt nochmal schnell hin oder so, weil es halt einen halben Tag in Anspruch nimmt, irgendwie dahin zu fahren. Und deswegen hatte ich auch diesen kleinen Breakdown, weil ich dachte, okay, wie soll ich das jetzt machen? Und es ist so, also ich bin jetzt auch nicht zu 1000% informiert, aber wenn man so eine ausverkaufte, oder weiß jetzt nicht, es ist jetzt nicht nur bei ausverkauften Touren, sondern einfach bei Auftritten, ist es so, man bucht einen Saal oder eine Veranstaltungshalle, eine Location und gibt dem Betreiber, der Betreiberin quasi Geld dafür, dass man diese Halle zur Verfügung gestellt bekommt. Und durch das Publikum, durch die BesucherInnen hat man ja Einnahmen und genau davon zahlt man dann die Miete. Also meistens muss man das nicht vorstrecken, sondern man kriegt einfach einen Anteil von dem, was übrig bleibt, von den Ticketverkäufen dann, wo die Miete abgezogen ist. Und ich glaube schon, dass das versichert ist, wenn man selber krank wird oder einen Unfall hat, dass es dann abgesichert ist. Vielleicht sogar, das weiß ich nämlich gar nicht, wenn man in der Familie einen Todesfall hat. Also wenn wirklich akut jemand stirbt und du musst dahin. Aber eben nicht, wenn eine Person einfach schwächelt.
Ja.
Nicht, wenn jemand irgendwie, wenn die Sozialstation sagt, ja, wir haben das Gefühl, irgendwie ihm schwinden langsam die Kräfte, dann kann man nicht eine Location 24 Stunden vorher canceln, die, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube zwischen 8.000 und 12.000 Euro Miete kostet, weil da bleibt ja der Veranstalter am Ende darauf sitzen. Also wer zahlt dann dieses Geld? Und ich hätte ja dann mindestens 2 Shows, die ersten beiden in Hamburg ausfallen lassen müssen. Und dann hätte ich, weiß ich nicht, zwischen 16.000 und 24.000 Euro zahlen müssen und diese Tour oder zumindest diese Auftritte absagen müssen. Das ist nichts, was man einfach mal so irgendwie mit dem Augenzwinkern macht. Und in dem Moment war das so viel, diese ganzen Emotionen und Entscheidungen und Fragen, die sich da aufgetan haben, dass meine Mutter und ich meinten, okay, wir legen jetzt einmal kurz auf, sammeln uns mal kurz und überlegen, wie wir das irgendwie organisieren können und haben dann nochmal telefoniert und wir haben uns beide unsere Gedanken gemacht und sie hat vorgeschlagen, dass sie jetzt vom Urlaub aus, der glaube ich aber eh zu Ende war, erstmal zu meinem Opa fährt und die Lage da checkt, guckt, wie es ihm geht und am nächsten Morgen sich bei mir meldet, an diesem nächsten Morgen, wo ich nach Hamburg zur Tour gefahren bin und das hat sich jetzt gerade angehört wie die letzte Geräusche von Opa, aber der Hund schnarcht einfach nur. Und dass sie mir von da dann nochmal Bescheid sagt und dass ich zu meiner Tour fahren soll, also dass ich nach Hamburg fahren soll und diese 2 ersten Termine machen soll und sie sich dann am Samstag bei mir meldet und wir dann immer noch gucken können, fahre ich an dem Samstag von Hamburg aus zu meinem Opa nach Süddeutschland, da zum Bodensee oder an dem Sonntag oder wie wir das machen. Und dass sie aber zu mir meinte, wenn ich das jetzt so entschließe und sage, ich mache das so, dass sie das wichtig findet, dass ich quasi meinen Frieden mit diesem Gedanken schließe und mir keine Vorwürfe mache. Und ist natürlich schwierig, auch sich selber zu sagen, ich mache mir da keine Vorwürfe. Natürlich macht man sich das. Und ich glaube, das, was mir geholfen hat, ist, dass dadurch, dass Opa ja vor 2 Jahren schon mal im Sterben lag, wir haben uns ja seitdem, immer wenn wir ihn gesehen und besucht haben, immer von ihm verabschiedet. Weil wir wussten, okay, der ist so knapp dem Tod schon mal von der Schippe gesprungen, dass wir jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben und von ihm weggefahren sind, ihm Tschüss, also wortwörtlich Tschüss gesagt haben. Und dass ich auch nie, wenn es darum ging, ihn anzurufen oder so, das auf später verschoben habe, solange es noch ging mit dem Telefonieren, weil dadurch, dass er nicht mehr gut gehört hat, hat er mich auch am Telefon sehr schlecht verstanden. Aber ich habe eh schon keine Gelegenheit mehr aufgeschoben, sodass ich jetzt, dass es aus dem heiteren Himmel kam und ich dachte, oh Gott, ich habe ihn ewig nicht gesehen, jetzt kann ich ihm gar nicht Tschüss sagen. Sondern wir haben uns immer, du und ich und meine Schwester und alle haben uns immer von ihm verabschiedet, wenn wir gegangen sind. Ja, weil es eben schon mal irgendwie so nah dran war. Genau, und dann haben wir besprochen, dass meine Mutter erstmal hinfährt und dass sie vor allem an dem Donnerstag und dem Freitag sich nicht bei mir meldet. Sie sagt mir Donnerstag früh noch Bescheid, wenn sie angekommen ist und wie es ihm da geht. Und dann ich Donnerstag und Freitag erstmal diese 2 Shows mache, um die irgendwie über die Bühne zu bringen, was jetzt ja eh schon schwierig war mit diesem Wissen im Hinterkopf, aber das irgendwie zu schaffen, weil ich wusste, wenn sie mich jetzt Donnerstagabend anruft, 1 Stunde bevor die Show losgeht und sie mir sagt, Opa ist gestorben, dann kann ich nicht auf die Bühne gehen. Das, also kann ich einfach nicht, bin ich nicht in der Lage zu. Genau, und dann haben wir besprochen, dass ich ihr nochmal eine Sprachnachricht zuschicke übers Handy, die sie Opa vorspielt. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Du und ich haben genau ihm nochmal eine Nachricht vorgespielt, weil telefonieren, wie gesagt, das ging schlecht. Er hat einfach nicht mehr gut gehört und hat einen da nicht gut verstanden. Da habe ich ihm nochmal ein paar Fotos zusammengestellt, die ich meiner Mutter geschickt habe für ihn. Ja, und so, ich habe dann nochmal versucht, irgendwie diese Notizen für die Show vorzubereiten und irgendwie das auswendig zu lernen oder in den Kopf zu kriegen und bin dann am nächsten Morgen mit dieser Stimmung und diesem Paket und diesem, ja, weiß ich nicht, diesen ganz komischen Umständen nach Hamburg gefahren und es war wirklich schlimm. Also zu wissen, wie es ihm gerade geht, dass er da liegt und irgendwie die Sozialstation sagt, seine Kräfte schwinden, dass ich nicht hinfahren konnte, dass ich jetzt aber gleich, also an dem Abend auf die Bühne musste, meine Premiere von meiner Tour spielen, mich natürlich auch an die Sachen erinnern, den Leuten ja auch eine gute Zeit bereiten. Mhm. Du gehst ja da nicht auf die Bühne und sagst, hey ja, irgendwie habe ich gerade nicht so eine gute Zeit, nimm's mir nicht übel, wenn die Show heute nur so mit 60% gefahren ist. Ja, das willst du ja auch nicht machen. Und ich glaube auch, dass viele, super viele Menschen Verständnis dafür hätten, aber es ist, finde ich, trotzdem Downer einfach für jemanden, der sich auf einen schönen Abend freut. Vor allem, was hat die Person von der Info, wenn ich jetzt am Anfang der Show sage, hey, mir geht's gerade nicht so gut, wir haben gerade einen Trauerfall in der Familie, finde ich irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ich finde irgendwie so ein bisschen ganz oder gar nicht. Also entweder man stellt sich auf die Bühne und dann bietet man den Leuten aber auch eine coole Show oder man sagt halt, ich kann nicht und sagt dann ab, aber nicht so ein halbgares Ding mit zwischendurch dann immer wieder so, oh, jetzt bin ich gerade traurig, den Gag kann ich jetzt nicht richtig, da habe ich die Pointe vergessen. Pause bitte. Ja, und das war, ach ja, das war schlimm, weil ich hing dann da irgendwie so zwischen den Welten quasi. Plus wusste ich ja, dass ich den Eisprung auch noch auslösen soll und eine Woche später dann dieser Embryotransfer ist. Also ja, bin dann nach Hamburg, bin zu meinem Erfolgsmanager, bin zu Jan. Wir haben dann noch ganz viel gesprochen, sind die Sachen nochmal zusammen durchgegangen, sind in die Location gefahren, haben den Soundcheck gemacht und ja, dann Showface und Abfahrt. Habe ich so versucht, so zu tun, als wäre nichts und habe versucht, das auszublenden, stand da halt auf der Bühne. Meine Mutter hatte sich an dem Tag noch gemeldet, als ich da in Hamburg war und hat gesagt, dass sie jetzt angekommen ist und dass er bei Bewusstsein ist, aber dass er halt sehr schwach ist und ja, genau, dass sie bei ihm ist. Und dann hatte ich diese erste Show, die so ein bisschen wie im Nebel an mir vorbeilief. Also es war ganz komisch. Es war auch gut irgendwie, weil dadurch die Nervosität ein bisschen weniger war, weil ich ja so im Kopf ganz woanders war. Aber es war ganz komisch. Es ist wirklich, wenn du eigentlich gerade dich irgendwo hinlegen und heulen willst oder zu der Person fahren willst, du musst aber jetzt auf die Bühne und vor 400 Leuten jetzt eine Comedy-Show spielen. Mhm. Deine erste. Mhm. Nicht nur deine erste von dieser Tour, sondern deine allererste Comedy-Show in deinem ganzen Leben. Ja. Mit einem aneinanderhängenden Programm. Ja, aber gut, irgendwie habe ich es geschafft und musste danach der Show noch den Eisprung auslösen. Und das war so eine absurde Situation, weil ich war dann in diesem Backstage. Da waren ganz viele Freunde und Kollegen und Kolleginnen. Ich kam gerade von der Bühne, alle wollten mich drücken und mich umarmen und haben sich für mich gefreut. Ich war noch irgendwie voll auf Adrenalin, weil ich ja gerade vor so vielen Leuten stand. Gleichzeitig hatte ich aber auch meinen Opa im Hinterkopf und dann wusste ich aber auch, ich muss mal ganz kurz raus, Leute, weil ich muss mir meinen Eisprung auslösen, weil mir wird in einer Woche ein Embryo eingesetzt. Also es war wirklich eine total absurde Situation. Bin dann da in so einen Nebenraum gegangen, hab mir das gespritzt, hab mir dann das Kühlpack darauf gedrückt und bin dann wieder zurück zu den anderen. Ja, und hab dann so irgendwie an diesem Donnerstag und dem Freitag diese zwei Shows so abgezogen und bin wie so eine Gewitterwolke durch die Stadt da gelaufen, durch Hamburg. Oder wie so ein, als wäre meine Seele aus meinem Körper gefahren und da wäre jetzt nichts mehr drin und diese Hülle würde sich da jetzt einfach so da vorwärts bewegen. Mhm. So ein bisschen, als würde ich so neben mir stehen. Und ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich, jeder würde es wahrscheinlich anders handeln. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, dass er das komisch findet oder komisch finden würde, an diesen zwei Tagen nicht zu wissen, wie es jetzt Opa genau geht. Ja. Aber ich musste das so mit meiner Mutter abmachen, weil wir mussten irgendeinen Kompromiss in dieser absoluten Ausnahmesituation finden und anders hätte ich das nicht geschafft. Also ja, wenn sie mich kontaktiert hätte und mir gesagt hätte, dass das jetzt passiert ist quasi, dann ich hätte da nicht mehr auf die Bühne gekonnt. Also
naja, und du hättest es in dem Moment ja auch nicht ändern können. Das ist ja auch auch ein bisschen, finde ich persönlich der Punkt, du hast es in dem Moment nicht mehr in der Hand gehabt.
Ja.
Und da hing ja dann auch noch so viel einfach dran, quasi ja, für dich, dass man so eine Kettenreaktion ja auch verhindern kann, beziehungsweise die dann vertagen kann.
Ja. Ja. Es hat sich trotzdem komisch angefühlt. Das Einzige, was es halt wirklich besser gemacht hat, ist, was ich schon meinte, dass wir uns immer von ihm verabschiedet haben schon und dass wir beide ihr halt nochmal für ihn so eine Nachricht zugeschickt haben und diese Fotos. Genau, und dann waren diese zwei Shows in Hamburg und dann bin ich am Samstag zurückgefahren nach Hause, nach Berlin. Ja, und da hat sie mich dann angerufen und mir gesagt, dass Opa eingeschlafen ist und dass sie und meine Tante, also ihre Schwester, bei ihm waren und seine Hand gehalten haben und sie ihm noch unsere Nachricht vorgespielt hat und meine Schwester hatte ihr auch noch eine geschickt und sie meinte, dass er dann irgendwie, hat sie die Nachrichten vorgespielt und dann hat er so nochmal ganz tief eingeatmet und dann ist er eingeschlafen. Und ja, dass es für ihn eigentlich das schönste Gehen war, was er sich hätte vorstellen können, weil er sich das auch so gewünscht hatte. Er wollte halt zu Hause mit seiner Familie oder seinen Kindern. Und seine beiden Kinder waren bei ihm und haben seine Hand gehalten. Und meine Mutter hat dann auch immer wieder so richtig wie mit glänzenden Augen. Also die hat ja 35 Jahre oder so im Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, die hat einfach nochmal einen anderen Blick als ich, die ein absolutes Problem mit Krankenhaus und Tod und Sterben und allem habe. Die dann irgendwie so viel Frieden und, wie sage ich das? Oder wie sagt man das? So viel Heilung da drin gesehen hat, nicht Heilung, aber so viel Frieden darin gesehen hat, dass er so gegangen ist, wie er sich das gewünscht hat und ohne zu kämpfen, ohne zu leiden, sondern ganz friedlich, so wie er das wollte. Und ja, das hat es vielleicht nochmal ein bisschen leichter gemacht. Ja, und dann hatte ich noch einen Tag Pause an dem Sonntag und dann musste ich wieder auf die Bühne, denn dann war Montag und meine Tour ging weiter in Berlin, Gott sei Dank. Ich musste da nicht reisen, aber es war richtig hart, aber es war so ein bisschen so wie mit Hamburg. Mir blieb da nicht viel anderes übrig, als jetzt auf die Bühne zu gehen. Und in dem Moment konnte ich es ja wirklich nicht ändern. Wir haben ja dann schon seine Beerdigung geplant für in 2 Wochen oder was es von dem Zeitpunkt aus war, aber ich konnte nichts ändern mehr in diesem Moment.
Ja.
Und ja, habe dann für mich entschieden, ich muss das jetzt durchziehen, aber habe auch am Anfang der Show, auch deswegen, weil ich ja in vielen von meinen anderen Podcasts oder auch bei Instagram ganz oft von meinem Opa erzählt habe oder so Anekdoten und Geschichten von ihm geteilt habe und so das Gefühl hatte, die Leute kennen ihn so ein bisschen, habe ich am Anfang der Show das halt erzählt, dass ich gerade so ein bisschen neben mir stehe, weil mein Opa eingeschlafen ist. Und habe nochmal so ein bisschen was von ihm erzählt und habe gesagt, dass ich aber möchte, dass ich weiß, dass wenn er noch da wäre, dass er sagen würde, komm Mädele, das machst du jetzt, gehst auf die Bühne und ziehst das durch. Die Leute freuen sich, die sind extra herkommen. Und das war richtig schlechtes Schwäbisch gerade. Ja, und dann haben irgendwie alle nochmal für Opa geklatscht, so für ihn applaudiert. Musste ich auch richtig heulen, das hatte ich nicht gedacht vorher, weil in so Momenten.
Aber das war auch ein krass, also ich war ja auch da, ich saß ja im Publikum und das war auch ein krass emotionaler Moment.
Das stimmt, aber trotzdem, es gibt so Momente, da legt sich was anderes bei mir da drüber, über Trauer, zum Beispiel Aufregung oder halt vor 400 Leuten auf der Bühne stehen oder so.
Oder Sex.
Oder Sex, genau. Wenn ich Sex habe zum Beispiel, ich kann selten weinen, obwohl ich manchmal gerne würde.
Ja.
Nee, aber es gibt so Emotionen, die legen sich dann bei mir drüber, dann kommt die Trauer da nicht durch. Und ich hatte fest damit gerechnet, dass es in dem Moment auch so ist. Und am Anfang war es auch so. Ich konnte meinen kleinen Monolog da super gut durchziehen, habe noch Gags hier mit Helene Fischer und so gemacht, hat meine Stimme noch nicht gezittert. Aber als die Leute dann alle geklatscht haben, da war irgendwie alles vorbei. Und dann wurde die Stimme brüchig und ja, genau.
Aber es war super, dass du das so gemacht hast, weil es war ja so ein bisschen auch die Überlegung, ne, wie geht man jetzt damit um an diesem Tag? Du hattest überlegt, okay, sagst du gar nichts dazu?
Ja.
Hattest dann aber ja auch so das Gefühl, dann ist es in dir und kommt vielleicht irgendwann unkontrolliert irgendwie raus oder sowas. Und dann war im Prinzip ja die Entscheidung, nee, sag am Anfang kurz was dazu, dann lieber da kurz emotional werden und dann sagen, okay, aber jetzt machen wir weiter hier.
Ja.
Aber dann ist quasi das Ventil so entlastet, da ist der Druck weg. Und dann, glaube ich, es war auch eindeutig die richtige Entscheidung, weil dann war es ja quasi für dich wirklich ein bisschen so wie der Druck, das Ventil war geöffnet, der Druck war raus. Und es war dann ja auch kein Thema mehr sozusagen bei der Show.
Nee, ich muss auch echt sagen, es war genau richtig, weil dieser Kloß im Hals, der hatte sich in dem Moment so ein bisschen gelöst. Weil oft ist es ja so, wenn sich was anstaut, hilft es, wenn man es einmal nur kurz aussprechen kann. Dann können sich einmal die Schleusen öffnen, man kann das einmal aussprechen, sagen, wie man sich fühlt und komischerweise geht es einem dann schon, was heißt viel besser, aber diese Anspannung, der Knoten ist so ein bisschen geplatzt, weil man es einmal rauslassen und teilen konnte. Und genau wie du sagst, ich könnte mir auch vorstellen, dass es sonst mittendrin rausgekommen wäre oder ich in der Pause einen Heulkrampf bekommen hätte und nicht mehr hätte auf die Bühne gehen können oder wollen oder so. Und so war es. Gut, mit den Tränen, das hätte jetzt für mich nicht sein müssen, aber das ging in dem Moment nicht, es kam einfach raus. Dann war das einmal draußen, ich habe einmal gesagt, wie es mir geht und hatte dann auch das Gefühl, jetzt kann ich viel befreiter Witze machen, weil ich halt auch so gesagt habe, wie was Opa jetzt machen würde, wenn er jetzt da wäre. Und das war dann so ein, also natürlich habe ich jetzt da nicht die Silhouette von meinem Opa gesehen, der war ja 800 Kilometer entfernt am Bodensee in seinem Haus. Aber es war schon so ein bisschen so in dem Moment, als hätte ich so seine Energy da reingeholt oder so, weil Opa hat sein ganzes Leben, also mindestens die Hälfte seines Lebens Witze über seinen eigenen Tod gemacht. Und über den Tod an sich und übers Leben und übers Altwerden und so. Und ich weiß, dass der gesagt hätte, das machst jetzt. Und das aber einmal mit dem Publikum zu teilen, die ja überhaupt nicht wussten, dass ich gerade irgendeine Art von Trauerfall habe. Also die am Donnerstag und Freitag in Hamburg, die schon gar nicht, als er im Sterben lag, aber auch die in Berlin nicht, als er dann gestorben ist. Woher soll man das auch wissen? Ja, und das irgendwie so einmal zu teilen, das war dann so wie so ein Befreiungsschlag oder so. Und dann ging das auch, die anderthalb Stunden da zu sein, weil ich dann auch irgendwie, ich meinte dann auch, hey komm, wir ziehen es jetzt hier zusammen durch heute Abend. Und so hat sich das dann auch angefühlt, als wenn ich das mit dem Publikum jetzt mache und nicht, als wenn ich wie ein Clown auf der Bühne stehe, ein trauriger Clown, der jetzt versuchen muss, irgendwie die Tränen runterzuschlucken, sondern ich habe mit dem Publikum einmal geweint quasi. Die haben so süß dann, ja, so für Opa, finde ich, so applaudiert. Und dann konnten wir so alle zusammen uns einen guten Abend machen, ein bisschen. Genau. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das war vorgestern, am Montag. Jetzt haben wir zwei Tage später, heute ist Mittwoch. Und morgen um 11.30 Uhr ist der Donnerstag nach dem Eisprung auslösen. Das heißt, morgen ist Transfertag. Und es ist so komisch, weil es sind, ich finde, die merkwürdigsten Umstände, die ich mir je hätte vorstellen können für diesen Transfer. Ich bin total hin und her gerissen. Die Tour ist ja nicht beendet, die geht ja noch weiter. Die ist jetzt, der erste Teil ist jetzt geschafft, aber die Tour geht noch weiter. Sprich, ich hänge da irgendwie so mit halbem Kopf noch in der Tour drin. Halb bin ich bei Opa, jetzt organisieren wir gerade seine Beerdigung. Jetzt ist natürlich, also nur weil er jetzt erlöst ist, heißt es ja nicht, dass wir jetzt sagen, oh Gott sei Dank, jetzt ist dieses das Abwarten vorbei oder irgendwie das darum zittern, sondern da ist ja auch Trauer, die jetzt irgendwie raus will. Gleichzeitig stehe ich aber kurz vor einem Transfer und ich habe das Gefühl, dass alle diese Emotionen sich gerade so vermischen und ich keine davon so richtig rauslassen und fühlen kann. Weder die Nervosität für die Tour, noch die Trauer um Opa, noch die Vorfreude für den Transfer morgen. Alles hat so immer seinen Moment, jeden Tag. Also in einer Minute ist es das, in der nächsten ist es das. Und ich kann es auch gar nicht so richtig verarbeiten und es gibt auch keins, was dominiert davon, sondern das eine schießt mal hoch, dann schießt das nächste durch, wie bei so, in so Fußgängerzonen, in so Städten, wo so Wasserfontänen aus dem Boden kommen, so unkontrolliert.
Ja, dieses hit the mole,
dieses, ja, genau, dieses Spiel, wo mit die dem Aufhauen.
Ja, wo die Maulwürfe rauskommen.
Ja, genau, so ist es ein bisschen. So mal kommt diese eine Emotion raus, dann mal die andere und ich weiß nie, wo und wo ich hinhauen muss. Und ja, es ist total komisch und ich hätte es mir natürlich für alle drei Situationen anders gewünscht. Das ist auch das Absurde. Also für den Umstand, dass Opa geht, hätte ich mir gewünscht, dass ich viel mehr mit dem Herzen so dabei sein kann. Für den Umstand der Tour hätte ich mir gewünscht, dass ich da viel befreiter und mit viel mehr Vorfreude rangehen kann. Und für den Umstand des Transfers hätte ich mir auch gewünscht, dass ich da mit mehr Freude und mehr Fokus darauf rangehen kann. Aber ich fürchte, und das ist das ernüchternde Fazit dieser Folge, dass so einfach das Leben ist, dass man die Dinge nicht planen kann und die manchmal so aufeinander kommen und man nur versuchen kann, irgendwie, was hat Opa immer gesagt, Kopf hoch, sonst wird der Kragen dreckig, irgendwie da durchzukommen, das Beste draus zu machen.
Ja.
Und ja, das Beste einfach irgendwie da draus zu machen. Ja, und das machen wir morgen um 11.30 Uhr.
Das machen wir morgen.
Versuchen wir das.
Morgen ist Action.
Und lassen uns da mal die Blubberblase einsetzen oder ich mir.
Ja.
Du dir wäre krass, wenn sie dir morgen auf einmal den Penis spreizen und da eine Blastozyste reinschießen.
Einfach in den Arsch. Zack, bam.
Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, dann sprechen wir drüber.
So machen wir das.
An dieser Stelle.
Tschüss.
Passt auf euch auf.
Ihr auch.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Strong, Britney.
Yeah, I'm embarrassed. Can we stop?